Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Rainer Stahl, meine Damen und Herren, ich begrüße euch alle recht herzlich zur nächsten Folge. Nach der Pause sind wir jetzt wieder zurück und begrüße wie immer meinen Mitpodcaster in Karlsruhe, den Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang.
Hallo Dennis, ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, meine Stimme ist etwas belegt. In diesen Tagen ist man schneller krank, als man gucken kann.
Dann musst du dir frei reden.
Ja, das können wir gerne machen. Ich habe wirklich was auf der wirklich was auf dem Herzen. Wolfgang, bist du eher Muggel oder eher Zauberer?
Ich bin ein absoluter Muggel. Ich bin derartig faktenbasiert und naturwissenschaftlich auch immer interessiert gewesen, schon als kleiner Junge. Ich bin der absolute Muggel und habe mit Magie allerhöchstens in Form von Musik zu tun. Da allerdings, ja.
Wow. Okay, also du kannst mit Harry Potter und dem ganzen Harry Potter-Universum gar nichts anfangen. Hast du die Bücher gelesen?
Ich habe die Filme gesehen? Meinen Kindern vorgelesen und das war auch nett für die Kinder. Die Kinder haben das auch geliebt, als sie klein waren. Das sind ja auch schön geschriebene Kinder-Jugendbücher, völlig zu Recht ihre Verbreitung. Es ist die Frage, mussten die so eine Verbreitung finden? Was machen andere Bücher anders? Aber ich bin auch nicht der Typ, der irgendjemand seinen Erfolg neidet. Und insofern, ja, es ist eine schöne Welt, die da entstanden
schon
ist.
Schon sehr fantasievoll einfach.
Eine sehr wärmende, herzwärmende Welt, in der Menschen in ihrem Anderssein auch gut aufgehoben waren. Kinder in ihrem Anderssein immer gut aufgehoben waren. Auch gerade dann, ich meine, jedes Kind erlebt irgendwo auch sein Anderssein als negative Erfahrung, als ich bin anders als die anderen, ich gehöre nicht dazu. Und wenn man dann in Büchern liest, dass man eben sehr anders sein kann und trotzdem dazugehören kann, ist das wahrscheinlich schon eine schöne Sache. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Grundes für den großen Erfolg war.
Man könnte ja fast hingehen und sagen, dass diese Reihe, diese sieben Harry Potter Bände sind es. Irgendwann lief das ja parallel, ne? Also der erste Band kam, glaube ich, 1997 raus. Oder 96, 97, irgendwie sowas. Und der erste Film 2000 oder 2001. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, im selben Jahr wie Herr der Ringe, da müsste das 2001 gewesen sein. Also liefen ja irgendwann Filme und Bücher parallel.
Wobei das zunächst vom Verlag gar nicht als großer Erfolg geplant war. Die haben das gar nicht als großen Erfolg gesehen.
Ja.
Die hatten nur eine kleine Auflage, glaube ich, von 1000 oder 2000 Büchern gedruckt und sind dann vom Erfolg überrollt worden. Und irgendwann mal liefen die Druckmaschinen dann heiß, weil gar nicht schnell genug gedruckt werden konnte.
Ich bin der stolze Besitzer der Erstausgabe mit Originalunterschrift von Joanne und Joanne K. Rowling.
Im Ernst? Wow, das ist wahrscheinlich.
Nein. Ich wollte nur deinen Gesichtsausdruck sehen, nur leider hat er nicht die Verwunderung zum Ausdruck gebracht, die ich mir eigentlich erhofft hätte, sonst hätte ich das Ding durchgezogen die ganze Folge über.
Ich wollte dir als nächstes empfehlen, mit dem
Dir das Buch mal zu schicken.
Mit der Versteigerung auf eBay noch ein bisschen zu warten, bis sich die Wogen geglättet haben, vielleicht noch so 15 Jahren. Dann kriegst du mehr dafür.
Und weil man weiß ja nicht, vielleicht würde das auch irgendein Joanne K. Rowling Hater kaufen, um es anschließend feierlich zu verbrennen.
Das wäre möglich.
Womit wir natürlich schon mit diesem provokanten Einstieg meinerseits, also ich besitze übrigens natürlich nicht die Erstausgabe dieses Buches, beim Thema wären, nämlich der kompletten Kontroverse um Hogwarts Legacy, dem erst jüngst erschienenen AAA-Videospiel von ich weiß gar nicht, von welchem Entwicklerstudio, ehrlich gesagt. Also ich spiele es, Portkey Games ist es, glaube ich.
Ja.
Und ich spiele es jeden Tag und ich habe es, steht auch hier, sagen wir mal, relativ unsubtil auf dem Startbildschirm, wie bei jedem Spiel. Ich habe es vergessen, ich glaube, es ist Portkey Games und published von Warner Brothers, ne? Würde ich mal meinen.
Ich glaube ja, aber ich kann das jetzt auch weder bestätigen noch widerlegen.
Track Record von Portkey Games ist, das habe ich dem lieben Kollegen André Peschke auf Twitter entnommen, eher so geht so. Also die sind, glaube ich, jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die absoluten high-polished AAA-Games bislang veröffentlicht zu haben. Also eher wahrscheinlich so ein Metascore-Average von, weiß ich nicht, 60, 65, 70. Und Hogwarts Legacy kommt ja wirklich extrem gut an. Ich spiele es selbst seit einer Woche und bin sehr angetan von dem Spiel. Und habe aber natürlich auch sehr interessiert diese ganze Kontroverse um die Persona Rowling verfolgt, die ja an diesem Spiel unmittelbar nicht beteiligt ist, zumindest dem Vernehmen nach, aber mittelbar natürlich an den Verkäufen partizipieren wird.
Ja, ob jetzt direkt oder unmittelbar. Und sie hat natürlich immer ihren Daumen auf allen Releases der Brand. Das muss man ganz klar sehen. Da geht nichts raus, wo sie sagt, das will ich nicht.
Was natürlich auch, um vielleicht mal eben ganz kurz auf eine andere Tangente abzubiegen, was natürlich auch gar nicht so selbstverständlich ist in diesem ganzen Showbusiness und Film, Bücher, Literatur, Zirkus, dass eine Person so auf den Rechten und Lizenzen ihrer eigens geschaffenen Marke sitzt. Ne? Also die hat, glaube ich, sehr, sehr gute Lizenzverträge damals ausgehandelt.
Ja, aber weil sie es konnte, weil das war eine Gelddruckmaschine. Wenn du eine Harry-Potter-Lizenz bekommen hast, dann hast du deinen Schnitt gemacht. Aber da musst du schon sehr viel falsch machen, dass du da am Ende kein Geld verdienst. Und aber sie hat halt immer, man, die Filme sind ja alle, da ist ja keiner gefloppt von den Filmen. Ich fand die Filme mittelmäßig, maximal mittelmäßig, die letzten.
Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, warum das Quatsch ist.
Ja, die letzten fand ich sogar richtig gehend schlecht, aber
Wolfgang.
Ja, ist so. Aber,
nein.
Aber das ist aber heute nicht unser Thema. Ja,
doch, lass uns mal ganz kurz, wir wollen ja das komplette Potter-Universum mal, müssen das ja mit einbauen. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, die Filme sind nicht schlecht. Die sind, Teil 1 und 2 von Christopher Columbus sind, Christopher Columbus ist doch der Entdecker gewesen, da heißt es so, ist doch nicht der Regisseur, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, wer da immer Regie geführt hat.
Der hieß doch auch Chris Columbus. Gottes Willen,
das muss ich rausschneiden. Ich fand einzelne Schauspieler sehr gut. Ich meine, ganz klar, der Schauspieler von Snape war exzellent, ganz klar. Aber ich fand beispielsweise den Radcliffe immer komplett unerträglich. Als kleiner Junge ging das immer noch, weil ich war ein kleiner Junge. Aber als er dann 18, 19 war in den späteren Filmen, ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Regie. Ich habe gehört, er hat zwischendurch ganz gute Filme jetzt gemacht sogar.
Ja.
Aber ich fand sein Schauspiel immer so hölzern, da habe ich gedacht, boah, ey, da hätten sie mich hinstellen können, das hätte ich besser hingekriegt.
Ja, aber es ist natürlich auch ein schwerer Rucksack zu tragen. Ne? Also wenn du irgendwie mit 10 in so einen riesen Franchise reingedrückt wirst und im Prinzip null Schauspielerfahrung hast, der hat sich wirklich gemacht und entwickelt.
Aber meine Hauptkritik an den Filmen war, dass sie einfach keine eigene Imagination, keine eigene Sprache entwickelt haben, dass J.K. Rowling, die sicher eine gute Autorin ist, die ihre Bücher sauber geschrieben hat, obwohl auch da, klar, in so einem großen Werk wirst du immer irgendwelche Plotholes finden und so weiter, wirst du immer irgendwelche Inkonsistenzen finden, aber prinzipiell kann sie erzählen, definitiv, sonst hätte sie auch nicht über 7 Bücher, die Leserschaft nicht nur bei der Stange gehalten, sondern immer weiter erweitert.
Ja,
aber die Filme bilden letzten Endes die Bücher ab, 1:1. Und das, was beispielsweise eben Jackson mit Herr der Ringe gemacht hat, indem er wirklich einen Film oder Filme daraus gemacht hat, das ist den Film von J.K. über Harry Potter nicht gelungen. Dass da ein eigenständiges Werk entstanden ist, das als Film sein eigenes Recht hat. Eigentlich ratifizieren sich die Filme dadurch, dass sie Verfilmungen der Bücher sind. Und sie sind genau das, Verfilmungen der Bücher. Das ist meine Hauptkritik. Und weiter ins Detail möchte ich gar nicht gehen, weil ich glaube, wir haben ein anderes Thema heute, glaube ich. Ne?
Genau, also pass auf. Also genau, ich wollte einfach mal mit dir darüber sprechen, inwiefern, also man kann es ja fast mittlerweile gar nicht mehr voneinander trennen. Das ist zum einen, in der ganzen Diskussion um Hogwarts Legacy wurde ja die Qualität des Spiels, weil die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war, weil zu dem Zeitpunkt, als die Diskussion ausgebrochen ist, noch gar nicht, die Leute noch gar nicht wissen konnten, ob das Spiel gut oder schlecht wird, aber trotzdem eine sehr emotionale Diskussion geführt wurde, ob man dieses Spiel überhaupt spielen dürfe, weil ja deren geistige Urheberin sozusagen durch transfeindliche Aussagen und ich glaube mittlerweile auch durchaus belegte transphobische Meinungsäußerungen, vor allen Dingen bei Twitter, irgendwo in die Kritik der eigenen Fans geraten ist. Und deren, beziehungsweise eine sehr laute Minderheit, denke ich, aber eine sehr laute Minderheit, die sich für Transrechte einsetzt und das auch zu Recht tut, hat dort mehr oder minder sehr offen zum Boykott des Spiels aufgerufen. Ja. Also man solle Hogwarts Legacy nicht kaufen und auch nicht spielen und auch nicht streamen, um da können wir vielleicht auch nochmal gleich auf die Kontroverse zu Gronkh kommen. Aber bearbeiten wir uns doch erstmal so Stück für Stück vor. Wolfgang, ganz kurz, weil du das vielleicht besser zusammenfassen kannst als ich. Was wirft man Joanne K. Rowling vor? Wir müssen da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es die Kollegen von The Pod zum Beispiel schon fantastisch gemacht haben. Aber was sind so die prägnantesten Vorwürfe, die man an der Person Joanne K. Rowling irgendwie vorzubringen?
Der prägnanteste Vorwurf ist, dass sie transfeindlich ist und das bestreitet sie. Und ich möchte an der Stelle auch etwas vorlesen aus einem Essay, den sie geschrieben hat, im Anschluss an die Heftigkeit dieser Diskussion. Da schrieb sie, und ich habe das mal ins Deutsche übersetzt mit Deep L, ohne jetzt noch mit zwei, drei Korrekturen, die ich gemacht habe. Sie schreibt in diesem Essay unter anderem, ich stehe an der Seite der mutigen Frauen und Männer, Schwule, Heteros und Transsexuelle, die sich für Meinungs- und Gedankenfreiheit und für die Rechte und die Sicherheit einiger der Schwächsten in unserer Gesellschaft einsetzen. Doppelpunkt. Junge Schwule, verletzliche Teenager und Frauen, die auf einen monosexuellen Raum angewiesen sind und ihn behalten wollen. Diesen monosexuellen Raum, das ist diese berühmte öffentliche Toilette-Diskussion, auf den sich das bezieht. Man muss dazu sagen, aus welcher Position schreibt sie das? Sie schreibt das aus der Position einer Frau, die misshandelt worden ist, die das nicht nur behauptet, sondern der Mann, der da konkret in der Diskussion war, nämlich ihr Ex-Ehemann, der Vater ihrer Tochter ist. Der hat dann darüber gefragt, gesagt, ja, es hätte keine Gewalt gegeben, um im nächsten Satz zu sagen, ich habe sie geohrfeigt, aber ich bereue es nicht. Also es gab keine Gewalt, aber ich habe sie geohrfeigt und ich bereue es nicht. Und in dem
gut, noch ist mir nicht ganz klar, was das sozusagen mit Transmenschen zu tun haben soll.
Moment. Was sie dann sagt ist, sehr viele Frauen, und auch das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und ich möchte von vornherein sagen, ich bin längst nicht mit allem, was sie sagt, einverstanden und ich glaube, sie vertut sich. Und damit nicht von vornherein Leute jetzt die Ohren zuklappen. Ich glaube, sie macht einen Fehler, aber ich halte sie nicht für transphob. Sie hat die Erfahrung gemacht von sexualisierter Gewalt und von Gewalt von Männern gegen Frauen. Und aus dieser Erfahrung, die sehr viele Frauen gemacht hat, leitet sie ab, dass es sichere Räume für Frauen geben muss, in die Männer nicht reinkommen. Und sie nimmt eben beispielsweise diese Diskussion um die öffentlichen Toiletten, in die dann demnächst jeder Mann rein kann, der ein Papier vorzeigen kann, dass er eigentlich eine Frau ist. So, worauf sie sich bezieht, ist jetzt weniger, das bestreitet sie gar nicht, dass es Männer gibt, die sich als Frauen fühlen. Ja, und sie bestreitet auch gar nicht, dass diese Menschen Rechte haben müssen, genauso wie alle anderen auch. Das bestreitet sie tatsächlich nicht. Wenn man sich den Essay auf ihrer Webseite durchliest, dieser Essay heißt, und der ist relativ lang, der heißt J.K. Rowling writes about her reasons for speaking out on sex and gender issues. Ist vom 10. Juni 2020. Und da erklärt sie ihre Position eben daraus heraus, dass es diese sicheren Räume geben muss und dass es möglich sein muss, Männer aus diesen Räumen auszuschließen und dass es nicht ausreichen kann, dass diese Männer erklären, dass sie eigentlich eine Frau sind. Sie bezieht sich da auch konkret auf einen Gesetzesentwurf, der damals wohl in Schottland, und ich weiß gar nicht, was aus diesem Gesetzesentwurf geworden ist, der damals in Schottland kursierte, der eben sagte, ja, es reicht aus. Oder zumindest hier in diesem Artikel klingt das so. Ich habe das nicht weiter überprüfen können. Es reicht, wenn ein Mann sagt, dass er eine Frau ist oder umgekehrt eine Frau sagt, dass sie ein Mann ist und dann kriegen die ein Papier, wo drin das steht und dann haben die auch das Recht, eben in die entsprechenden Räume einzudringen. Da sieht sie eine Gefahr und ich glaube, dass diese Gefahr von ihr, dass sie Recht hat, ein Recht hat, diese Gefahr zu sehen. Ich glaube, dass sie sich an der Stelle allerdings, was die Größe der Gefahr angeht, vertut. Sie führt auch an, dass eben viele junge Menschen, und da bin ich schon eher bei ihr, gerade junge Frauen, die eben erfahren in ihrem Teenageralter, dass sie als Frau nichts wert sind, und das gibt es nach wie vor sehr viel und sogar vermehrt heute als in Vor-Internet-Zeiten, dass die sich in ihrem Dasein als Frau so erschüttert sehen, dass sie dann möglicherweise Mann werden wollen. Und dann warnt sie vor, und das muss man wieder sagen, voreiligen operativen Eingriffen. Und dass die Diskussion, wie sie im Augenblick geführt wird, so aggressiv, wie sie von einigen transsexuellen Gruppen geführt wird, dass das eben nicht berücksichtigt ist, dass Menschen sich auch vertun und dass man eben weiß, dass, und auch das ist bestätigt, dass viele Menschen, die sich in ihrem Teenageralter nicht sicher sind, welches soziale, psychologische Geschlecht sie haben, es geht nicht um das biologische, es geht dann um das psychologische Geschlecht, dass die zunächst mal mit dem Gedanken spielen, dass sie trans sein könnten, aber dass eben mehr als die Hälfte von denen wenige Jahre später sich dann doch wieder sicher ist, dass das biologische Geschlecht auch das psychologische ist. Und ich kann das aus meinem persönlichen Umfeld bestätigen, dass das so passieren kann. Auf der anderen Seite warnt sie ganz stark vor eben vor diesen verfrühten Operationen. Und dazu gibt es eine Studie vom April 2022, die ist also sehr neu. Die
Aber was meinst du mit verfrühten Operationen, Wolfgang? Lass uns vielleicht da nochmal eben. Also was ist in den Augen von J.K. Ja. Rowling eine verfrühte Operation, eine Geschlechtsangleichung heißt das, glaube ich.
Es gibt tatsächlich ein über Jahrzehnte entwickeltes Verfahren, wie man das alles feststellt, wie man das staged, wie man immer wieder feststellt, alles klar, ist das wirklich so? Ist das der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt und so weiter? Und dann wird eben erstmal mit einer Hormontherapie begonnen, dass die Stimme höher wird, beispielsweise bei Männern. Und dann wird geguckt, alles klar. Wie hat sich das jetzt auch psychologisch ausgewirkt und so weiter. Und dann gibt es eben verschiedene Schritte, bis dann tatsächlich die finalen Schritte unternommen werden, auf die ja eine Zeugungsunfähigkeit. Ich meine, die Zeugungsunfähigkeit lässt sich ja nicht verhindern. Und das ist ja dann ein endgültiger Schritt, der nicht mehr reversibel ist. Und das heißt, man sollte sich an der Stelle sehr sicher sein, da gibt es eben tatsächlich Protokolle. Und was sie sagt, auch das weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgen können, dass eben einige dieser aggressiven Trans-Rechtler daran arbeiten, diese Schritte aufzuheben und zu sagen, nein, wenn sich ein 14-Jähriger operieren lassen möchte, dann wird der operiert und da hat niemand ein Recht, irgendwie was da noch einzuschreiten. Wozu ich dann sagen muss, als Vater von inzwischen erwachsenen Kindern, aber wenn mein 14-jähriger Sohn angekommen wäre und hätte gesagt werden, ich will morgen eine Operation haben, da hätte ich gesagt, nein. Ja, da werden wir erstmal gucken, was sind da tatsächlich, wie stellen wir sicher, dass du es hinterher nicht bereust. Was diese Quote des Bereuens angeht, J.K. Rowling.
Da hast du mir ja was Interessantes geschickt.
Genau, J.K. Rowling hat, das war aber wie gesagt 2020, da gab es noch keine systematische Untersuchung dazu, ging da von einer sehr hohen Ziffer von Menschen aus, die das bereut hinterher. Tatsache ist diese Zahl etwa 1%. Das war eine Studie mit über 7.000 Menschen, 7.900 Menschen und 77 von denen haben es tatsächlich bereut. Das ist nicht viel, 1%, absolut betrachtet, aber natürlich in jedem Fall eine persönliche Katastrophe, in jedem Einzelnen. Ja?
Ja, natürlich. Also ich meine, da denke ich, da kann man auch keiner geteilter Meinung sein, ne? Dass wenn so eine Operation sozusagen hinterher dazu führt, dass man sie bereut, weil man sie aus Beweggründen durchgeführt hat, die zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwo gefühlsmäßig legitim erschienen sind, aber hinterher sich doch als falsch rausgestellt haben, dann hat man natürlich ein riesengroßes, nicht mehr umkehrbares Problem. Ja. Das ist genau. Das ist richtig. Ich verstehe Rowling bloß bei Rowling
kurz,
nicht.
Ganz kurz zur Zusammenfassung, damit wir das abhaken können. J.K. Rowling hat dann auch noch erklärt, warum sie diese Tweets geliked hat, abgesetzt hat, wie das dazu kam. Ich habe jetzt an der Stelle erstmal keinen Grund, ihr dazu misstrauen. Sie hat auch die persönliche Ausnahmesituation, in der sie sich befand, als sie das getan hat, beschrieben. Sie hat auch beschrieben, wie viel Hass bis hin zu Morddrohungen und was weiß ich nicht sie bekommen hat als Antwort auf diese Tweets. Wofür sie plädiert, ist letzten Endes eben keine Transphobie, sondern ganz im Gegenteil, sie stellt sich an die Seite von Transmenschen und bezweifelt auch gar nicht, dass es diese Menschen gibt. Das bezweifelt sie nicht. Und sie bezweifelt auch deren Rechte nicht, überhaupt nicht. Aber sie sagt, dass eben diese aggressive Art und Weise, mit der Transrechte durchgesetzt werden, letzten Endes auch dazu beitragen wird, dass hart umkämpfte Frauenrechte nach Safe Spaces geschwächt werden. Und dass da eben, dass sie an der Stelle eben sagt, das darf nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Rechte der einen Gruppe dann zulasten der hart erkämpften Rechte der anderen Gruppe gehen. Und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, dass sie die einzelnen Elemente ihrer Argumentation nicht immer richtig gewichtet. Das macht ihre Argumente an sich aber nicht falsch. Es macht ihre Gesamtargumentation angreifbar. Aber wer hingeht und sagt, dass sie transphob ist, der wirft dem Mond vor, dass er keine Sonne ist. Das ist, also da kann ich nicht mehr mit. Und dann kommen noch diese Boykottaufrufe und dann sind wir wieder bei.
Ja, da kommen wir gleich zu. Genau,
eben nochmal. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist jetzt erstmal meine Einschätzung, nachdem ich ihren Essay gelesen habe, nachdem ich die ganzen Vorwürfe gelesen habe. Ich habe,
wie gesagt. Kann es sein, dass das eine defizitäre Einschätzung ist?
Meine? Ja, natürlich. Natürlich.
Das möchte ich nämlich vielleicht nochmal, weil also ich habe mich mit dem Thema natürlich auch nur insofern beschäftigt, als ich bei der Diskussion jetzt hier ist vielleicht auch wichtig, wir wollen da rangehen, das haben wir eingangs auch nicht wirklich erwähnt, wir wollen da rangehen wie zwei Menschen, die sich, wie soll ich sagen, über dieses Thema unterhalten, ohne da jetzt jeden einzelnen Tweet von Rowling und Gegentweets von irgendwelchen Aktivistinnen und Aktivisten gelesen zu haben, die einfach sich aufgrund der schnell konsumierbaren Informationen im Internet eine Meinung bilden wollen. Natürlich. Und da muss ich feststellen, das ist gar nicht so einfach. Nee, also es ist nicht einfach, sich zu diesem Thema eine Meinung zu bilden, von der man hinterher wirklich denkt, dass man sie überzeugt darbieten kann, weil es gibt so viele Argumente, die sozusagen dafür sprechen würden, dass Rowling sich im Laufe der Zeit von einer Feministin, die im Grunde genommen vielleicht auch gar nicht so unvalide, Befürchtungen hat, die du ja gerade auch vorgetragen hast, vielleicht zu einer absoluten transphoben verschwörungsideologischen Person entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre. Das ist wie so ein Kaninchenbau in dem man irgendwie eintauchen kann und dort sich verlieren kann in den unterschiedlichsten Irrungen und Wirrungen des Internets. Ja, und
aber,
es fällt mir sehr schwer, da eine dezidierte Meinung zu haben.
Habe ich kann
es ehrlich sagen, deswegen möchte ich an dieser Schwarte ganz kurz, Wolfgang, an dieser Stelle auch sagen, auch wenn es mir normalerweise sehr leicht fällt, eine Meinung zu haben, aber hier an dieser Stelle, ich könnte, mir fällt sehr schwer zu sagen, sie ist eine transphobe Persönlichkeit, die man ächten soll. Das würde ich sowieso wahrscheinlich so nie formulieren. Aber ich würde sie auch nicht, sag ich mal, freisprechen wollen von diesen Vorwürfen.
Die Frage ist, was bedeutet eigentlich transphob?
Naja gut, also ich...
Bin ich transphob?
Hast du eine Definition, die anzubieten?
Ja, transphob ist, wenn ich das halt wörtlich übersetze, bedeutet, dass ich bin feindlich gegenüber Transmenschen. Ich kann das feindlich gegenüber Transmenschen kann ich nicht rauslesen. Sie ist feindlich gegenüber einer Art der Rechtevertretung, der auch übrigens von erheblichen Teilen der Trans-Community abgelehnt wird. Es gibt viele Transmenschen, die sagen, ich möchte mit diesen Trans-Extremisten nichts zu tun haben. Und ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich absolut auf ihrer Seite bin. Wie gesagt, ich glaube, ihr Argument ist fehlerhaft. Ich glaube aber nicht, dass sie aus einer Haltung der Transfeindlichkeit heraus argumentiert, sondern ich glaube, und das nehme ich ihr wirklich ab, dass sie ganz intellektuell ehrlich aus einer Haltung heraus argumentiert, wo sie sagt, lasst uns das wirklich genau diskutieren, was bedeutet, wenn wir das fordern, was bedeutet das für andere Menschen, die auch hart für ihre Rechte gekämpft haben, von denen ich eine Betroffene bin. Und sie hält damit ja auch nicht hinterm Berg. Sie sagt, ich bin da Betroffene, ich war Betroffene von sexualisierter Gewalt und von Gewalt insgesamt. Ich habe teilweise mein Leben gefürchtet in meiner ersten Ehe und aus dieser Position heraus gehöre ich zu diesen Feministinnen, die von der anderen Seite dann gern als TERFs oder TERFs bezeichnet wird?
Ja, diese Bezeichnung finde ich auch Gift, ja, ehrlich gesagt. Gift.
Also so transexklusive Radikalfeministin. Mit Radikalfeministin, das ist ja eigentlich ein Begriff, der stammt aus der Rechten. Das muss man ganz klar sehen. Das ist ein diffamierender Begriff, der kommt von rechts. Das heißt, diese Leute sortieren sich hier schon mal direkt bei den Rechten mit ein. Und auf der anderen Seite vertreten sie dann Transrechte. Und wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, ja, Transrechte sind genauso wichtig wie Frauenrechte und was weiß ich nicht. Das ist, wenn ich anfange und einer Gruppe weniger Rechte zugestehe als einer anderen, in dem Augenblick befinde ich mich auf der schiefen Bahn Richtung Rassismus, Frauenfeindlichkeit, jede Form von Ausgrenzung und damit letzten Endes einem Sklavenhaltersystem am Ende. Das heißt, das kann gar nicht diskutiert werden. Haben Transmenschen die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch? Ja. Und da gibt es kein Aber dahinter. Da gibt es kein Komma dahinter. Da gibt es kein Aber. Ja? Nix. Ja. Transmenschen haben die gleichen Rechte. Punkt. Und ich glaube, wenn du diesen Satz nehmen würdest, den würde J.K. Rowling unterschreiben. Und sie schreibt auch in diesem Essay, ja, Trans Lives Matter. Natürlich. Ja? Ganz klar. Das steht gar nicht zur Debatte. Und deshalb kann ich keine Transphobie bei ihr feststellen. Was ich feststelle ist, dass sie aus einer Position der persönlichen Betroffenheit heraus einen Raum verteidigt, der von Transinteressen berührt wird, der für sie tatsächlich eine Frage auch der persönlichen Sicherheit ist. Insofern kann ich ihre Argumentation verstehen und würde aber nie das Etikett, und ich halte sie für übertrieben, ich halte diese Angst für übertrieben, das ist aber immer leicht zu sagen als jemand, der davon nicht betroffen ist. Ja, für jemand, der da persönlich betroffen ist, der sagt, wie kannst du es wagen, das für übertrieben zu halten? Kann ich komplett nachvollziehen, diese Argumentation. Und aus dieser Position heraus sagt sie, nein, ich denke, an der Stelle müssen wir eingreifen. Das ist aber gar nicht gegen Transmenschen, sondern es ist gegen diese Form der Argumentation gerichtet. Und das ist nicht unbedingt, das ist nicht schon transphob. Transphob wäre, wenn sie sagen würde, Transmenschen haben weniger Rechte als normale Menschen, Schwule, Lesben und so weiter. Und es gibt auch nur das biologische, das sagt sie nicht mal, dass es nur das biologische Geschlecht gibt. Das wird ja auch unterstellt. Sie sagt, aber es gibt auch das biologische Geschlecht. Ja?
Ein Beispiel für den besonderen Schwierigkeitsgrad, sich in dieser Diskussion eine Meinung bilden zu können, möchte ich mal ganz kurz eben vorlesen. Ein Artikel vom Spiegel vom 6. Oktober letzten Jahres. Mhm. Die Überschrift ist: Rowling kritisiert Gesetzesänderungen zugunsten von Transmenschen. Joanne K. Rowling bezeichnet sich selbst als Feministin. Die Theorie, das eigene Geschlecht sei ein Konstrukt und damit frei wählbar, behagt ihr nicht. Da fehlen meines Erachtens nach schon Belege, dass sie das wirklich so sieht. Aber gut, auf Twitter hat sie sich nur mit Schottlands Regierungschefin angelegt. Und dann möchte ich ganz kurz sagen, vorlesen.
Der Gesetzentwurf, den es auch in dem Essay ging, ja. Genau.
Ja, genau. Für ihre öffentlichen Äußerungen zur Gleichstellung von Transmenschen ist Joanne K. Rowling vielfach kritisiert worden. Nun hat die Harry Potter Autorin erneut für Aufsehen gesorgt. Nein zur Selbstidentifizierung, schrieb die Autorin auf Twitter. Sie bezieht sich dabei auf eine Gesetzesänderung, nach der Transmenschen in Schottland künftig ohne medizinisches Gutachten ihren Geschlechtsantrag ändern können. Auch die Beantragungsfrist für eine solche Änderung soll deutlich verkürzt werden. Zu ihrem Statement, in dem sie den gegen die Änderung protestierenden Demonstranten vor dem schottischen Parlament ihre Solidarität aussprach, veröffentlichte Rowling ein Foto von sich. Sie trägt darauf ein T-Shirt, auf dem die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon mutmaßlich als Zerstörerin von Frauenrechten bezeichnet wird. Das Wort Frauen ist auf dem von Rowling geteilten Foto abgeschnitten, allerdings findet sich auf anderen Bildern von Demonstranten das gleiche Shirtmotiv mit diesem Text. Also, hier kann man natürlich sagen, ist es jetzt transphob, wenn ich sozusagen mich als sehr, sehr populäre Buchautorin dafür stark mache, dass sozusagen man eventuell eine Gesetzesänderung, die zur Folge hat, dass sich ganz, ganz viele Menschen sehr unbedarft ich weiß nicht, wie viele Menschen das wirklich unbedarft dann täten, aber einer Geschlechtsangleichung unterziehen könnten. Also einer Operation, die ja auch nicht, ich sag mal, ist ja keine Kleinigkeit, so eine Operation. Nee.
Und es gibt starken, und ich meine, man hat festgestellt, beispielsweise in den 80er, 90er Jahren noch, waren 80% aller Menschen, die sich operieren lassen, waren Männer, die sich zu Frauen umoperieren ließen. Das hat sich komplett gedreht. Und einer der Gründe dafür, und das vermutet sie, und dafür gibt es aber auch belege, ist das eben junge Mädchen. Gerade bei jungen Mädchen ist das im Augenblick sehr, sehr stark, dass junge Mädchen sich durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht und sie letzten Endes nur mit einem perfekten Körper akzeptiert und so weiter, dass die dann sagen, nee, dann bin ich lieber ein Junge. Ja, und ich fühle mich als Junge.
Das widerspricht ja dann letztlich ihrer Angst, ne?
Ich sehe mich nicht mit einem pinken Gehirn. Ich trage gerne auch einfach nur Schlabberjeans und Turnschuhe und ein weites Sweatshirt und möchte nicht überall nur als sexualisiertes Objekt gesehen werden. Und wie gesagt, das ist etwas, das ich absolut nachvollziehen kann und wo auch persönliche Erfahrungen in meinem Umfeld dafür sprechen und dann eben daraus eine Fehleinschätzung, mögliche Fehleinschätzung, es kann auch eine richtige Einschätzung sein, eine Fehleinschätzung bei den jungen Frauen entsteht, die sagt, eigentlich bin ich ein Junge, weil sie sich als Junge viel sicherer fühlen würden. Und Tatsache ist, dass das nach wenigen Jahren oft sogar in der überwiegenden Anzahl der Fälle wieder verschwindet. Das alles lässt sich belegen. Und es wäre natürlich fatal, wenn in diesem Augenblick diese jungen Frauen alle hingehen, sich operieren lassen.
Ja,
dann würde wahrscheinlich die Quote an Leuten, die das bedauern, die da wirklich hinter sagen, hätte ich es bloß nicht gemacht, die würde wahrscheinlich stark ansteigen. Und im Augenblick, dieses 1% spricht hier dafür, dass der Prozess im Augenblick einigermaßen funktioniert. Es wird dann damit argumentiert, von der anderen Seite, von der transrechte Seite, dass sich eben sehr viele Jugendliche umbringen, weil sie sich nicht sofort operieren lassen können. Ich weiß nicht, inwieweit das belegbar ist. Auch da habe ich gesucht und keine Belege gefunden, keine Studie, die es tatsächlich irgendwie methodisch auch nur annähernd richtig hätte belegen können. Man muss dazu auch sagen, dass aber eben, und das hast du, glaube ich, auch ganz richtig, das hast du ganz richtig wiedergegeben. Es geht Rowling in diesem Tweet nicht darum, Transmenschen das Recht zu verweigern, sich anders eintragen zu lassen. Es geht um diese lächerlich niedrige Hürde, die da existiert. Es geht um die Aufhebung des Protokolls, das über Jahrzehnte eingeführt worden ist, um eben im medizinischen Bereich solche Fehldiagnosen und dann letzten Endes auch katastrophal verlaufende Operationen zu verhindern. Das sind ja auch schwere Eingriffe in den Körper. Ja, das ist nicht mal sowas wie, ja, was weiß ich nicht, ich lasse meinen Zahn ziehen. Ja, das sind schwerste Eingriffe in den Körper, hormoneller Natur und so weiter.
Es gab auch nochmal einen Tweet, in dem sich Rowling darüber lustig gemacht hat. Also ein Tweet von Rowling, in dem sie sich über einen anderen Tweet lustig gemacht hat, in dem von Menschen, die menstruieren, gesprochen wurde. Ja. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also natürlich ist es Quatsch, sich darüber lustig zu machen, aber ich finde diesen Ausdruck Menschen, die menstruieren, sorry, und dann kann man mich vielleicht auch als dummen Proleten irgendwie darstellen, aber ich finde den auch albern.
Ich finde das auch albern. Also das sind Versuche, irgendwas in der Sprache. Es gibt die, also eine Frau ab 50 hat, glaube ich, eine 70% Chance, nicht zu menstruieren. Eine Frau vor 13 hat eine 100% Chance, nicht zu menstruieren. Sind das keine Frauen?
Mir ist schon klar, also intellektuell sollten wir jetzt versuchen, das Ganze ehrlich zu behandeln. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber das zielt natürlich darauf ab, dass hier sozusagen transinkludiert versuchen, die Sprache irgendwie transinklusiv gestaltet werden soll, weil natürlich Männer, die sich zu einer Frau haben, umoperiert.
Die menstruieren nicht mehr.
Die menstruieren nicht, sind aber trotzdem natürlich Frauen. Aber das ist ja eine marginalisierte Minderheit. Das ist ja einfach, ich meine, der Großteil aller Frauen, die sozusagen biologisch als Frauen geboren wurden, die menstruieren oder haben einen großen Teil ihres Lebens menstruiert. Und das ist das, was ich meine. Das führt dazu, irgendwo auch solche Ausdrücke, dass eigentlich Menschen, die sofort d'accord gehen würden und sagen würden, wir sind absolut für die Gleichberechtigung von Transmenschen. Ja. So. Wenn aber sich an solchen Äußerungen sozusagen, wenn das der Funke des Zorns ist, an dem sich der Zorn entzündet, wenn man sich über Menschen, die menstruieren, lustig macht, das finde ich auch ein bisschen, es ist genau wie weiblich gelesene Person und so, das sind alles so Schneeflockenbegriffe irgendwo, wo man einfach versuchen möchte, um jeden Preis alle Menschen dieser Welt Man möchte auf keinen Fall irgendjemanden ausschließen.
Bei der weiblich gelesenen Person würde ich dir widersprechen, das ist aber jetzt gar nicht unser Thema, weil das hat eine andere Funktion. Dieser Begriff hat eine andere Funktion. Es gibt weiblich und männlich gelesene Personen und das ist dann eher, was ist die Reaktion der Umwelt auf diese Person? Und das ist insofern ist das ein anderes Thema. Aber wenn wir hingehen und sagen, wir reden von menstruierenden Menschen statt von Frauen, dann nehmen wir ja auch Transfrauen, also sprich Männern, die sich zu einer Frau haben umoperieren lassen, denen nehmen wir in dem Augenblick ja auch das Recht, sich als Frau zu bezeichnen, letzten Endes. Und warum können wir nicht einfach hingehen und sagen, ja, ab einem bestimmten Punkt entscheidet ein Mensch und dass wir wissen, dass das so ist und wir wissen, dass es keine Krankheit ist und wir wissen aber, dass es für manche Menschen tatsächlich der Sprung in ein glücklicheres Leben ist, die ändern ihr Geschlecht. Also, und in dem Augenblick, wo sie das Geschlecht geändert haben, haben wir als Gesellschaft die verdammte Pflicht, sie...
Das sind dann Frauen.
Das sind dann Frauen und umgekehrt sind...
Oder Männer.
Männer, ja.
Genau.
Das ist,
und es menstruieren Frauen, Punkt. Alles andere ist einfach Schwachsinn. Ja. Also, sorry, ich kann auch niemanden ernst nehmen, der wenn in einem persönlichen Gespräch mir jemand sagen würde, warum auch immer man über so ein Thema sprechen sollte jetzt, aber wenn mir jemand im persönlichen Gespräch sagen würde, also der Mensch von letzter Woche, den ich getroffen habe, der hatte zufällig war am Menstruieren, also keine Ahnung, mir fällt noch nicht mal ein vernünftiges Beispiel ein, wo man das irgendwie zum Thema jetzt machen würde, aber ich könnte es auch nicht ernst nehmen.
Meinetwegen können die Menschen, die tatsächlich im Körper einer Frau sind, sich als Mann fühlen und menstruieren und auf dem Weg sind, sich zum Mann zu werden, die können sich dann ja meinetwegen einen menstruierenden Mann nennen. Das ist ja okay, da habe ich auch nichts dagegen. Wenn wir jetzt so jemand gegenüber sitzen und sagt, ich bin menstruierender Mann, sage ich, alles klar, okay. Wenn du dich so definierst, wunderbar, habe ich kein Problem mit. Ja, aber bitte, bitte geht nicht hin und zwingt uns an der Stelle dann eine Sprache auf, die nicht konklusiv, also die so viele Wenns und Abers hat. Wir sind da an einem ähnlichen Thema wie der gegenderten Sprache. Ich bin ein absoluter Befürworter einer hierarchiefreien Sprache und ich denke, sie wird früher oder später auch kommen. Ich glaube, wir haben die Lösung noch nicht. Die Diskussion ist noch nicht so weit. Wir haben das noch nicht gefunden, wirklich. Aber es wird kommen und ich bin absolut nicht dagegen, sondern ganz im Gegenteil, ich bin da sehr für und versuche das auch anzuwenden, soweit das praktikabel ist in meinem Umfeld. Wobei das natürlich für jemanden, der so alt ist wie ich, schwieriger ist als für jemanden, der 20 ist. Meine Tochter spricht fließend gegendert und das hört sich nicht und natürlich an und nix. Und was die Themen verbindet, wir haben in einer sich öffnenden Gesellschaft und wir sind in einer stark sich öffnenden Gesellschaft Entwicklungen, die sowohl sprachlich wie intellektuell so schnell nicht zu erwarten waren und die viele Menschen auch überfordern.
Verständlicherweise.
Und also ich habe gestern auf Netflix eine Show von Jim Jeffries gesehen. Ich weiß, dass auch der gerne mal als homofeindlich und was weiß ich nicht bezeichnen wird, was er absolut nicht ist. Auch da wieder verkürzte Diskussionen. Das Internet tut überhaupt einer intellektuell ehrlichen Diskussion in aller Regel nicht gut. Man sollte nichts glauben, was über irgendjemanden im Internet behauptet wird, außer Trump und Putin sind Faschisten. Das steht fest.
Und dass der FC Schalke 04 scheiße ist. Ich weiß gar nicht warum, aber hier liegt ein Schalke 04. Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch. Das muss doch irgendjemand die Absicht
hingehen. Und ich rede mit dir. Trotzdem, da siehst du mal, wie liberal ich bin. Jedenfalls, viele dieser Diskussionen stecken noch in den Anfängen. Die Problematik ist relativ neu. Sie ist gerade erst ins Bewusstsein des Mainstreams geraten. Wird da auch teilweise abgelehnt als Problem, wird teilweise angenommen als Problem und ich will der auch nicht, aber das geht mir zu weit. Die Argumentation höre ich viel. Jim Jeffries, um auf den zurückkommen, erzählte von seinem Vater, der Anfang Mitte 80 ist. Und irgendwann gab es in Australien dann eine Abstimmung, ob Homo-Ehe erlaubt sein soll. Und er hat tatsächlich seinen Vater, der damit groß geworden ist, dass das kranke Menschen sind, Homosexuelle, hat er dazu gebracht, für die Homo-Ehe zu stimmen. Ja. Auch so viel dazu, dass Jim Jeffries homofeindlich ist. Nein, er hat seinen Vater dazu gebracht, für die Homo-Ehe zu stimmen. Das machst du normal nicht, wenn du homofeindlich bist. Und er sagt dann, ja, aber dann kommen, was weiß ich nicht, kommen die Nächsten dann mit Trans und so weiter. Und da kommt mein Vater nicht mehr mit. Ja. Und dann sagt er hier, ihr Millennials, ihr seid die...
Das kann man doch den Menschen auch nicht vorwerfen.
Oder sagt er, ihr Millennials, ihr seid die Schlimmsten von den Schlimmsten. Ihr könnt nichts dafür, das Internet hat euch dazu gemacht, aber ihr seid die Schlimmsten. Und ja, ihr seid die progressivste Generation aller Zeiten seid ihr.
So, jetzt lass uns mal eben
ganz kurz. Und jetzt kommt der Punkt.
Ja.
Jede Generation vor euch, und ich würde einschränken seit den 60er Jahren, war auch die progressivste Generation aller Zeiten.
Ja, natürlich.
Ja? Das ist, und das wird gerne vergessen. Und dann muss man sehen, dass J.K. Rowling ist Mitte der 60er Jahre geboren. Und sie ist also letzten Endes meine Generation. Also diese Grenze zwischen Boomer und Generation X, auf der wir sitzen. Und entsprechend ist sie als Feministin, als radikale Feministin natürlich auch geprägt von ihrer Zeit. Und das ist natürlich ihr Thema, das ist ganz klar. Und dass sie möglicherweise beim Thema Trans dann auch noch wieder gewisse Berührungsängste hat oder Überforderungssymptome hat, die ich auch wahrscheinlich habe. Ja, das soll uns vorwerfen, wer ohne Schuld ist und inzwischen 60 Jahre auf diesem Planeten lebt und noch nie diese Berührungsängste gekannt hat. Als 20-Jähriger habe ich die auch nicht gehabt. Keine. Null. Bloß hat man damals nicht über Trans geredet.
Zwei Punkte. Mhm. Und da möchte ich gerne zu dem Spiel kommen. Ja. Weil du hast gerade eigentlich einen ganz guten Bogen dahin geschlagen. Also zum einen, nochmal, ne, bevor uns unsere Hörerinnen und Hörer, so gender ich im Übrigen, das finde ich viel angenehmer, aufs Dach steigen, weil wir uns
damit hier irgendwie... Damit schließt du aber Transmenschen oder nicht-binäre Personen aus.
Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt, sorry, das ist mir scheißegal. Ja. Also, nee, ich will die Transmenschen nicht ausschließen, aber wer sich ausgeschlossen fühlt, weil ich Hörerinnen und Hörer sage, der hat eh ganz andere Probleme, meines Erachtens nach. Also, sorry, irgendwo ist auch mal Schluss. So, jetzt hier mal ein provokanter Take. Ja. So. Außerdem, wo schließt denn bitte HörerInnen Transmenschen mit ein? In der kurzen Pause?
In der kurzen Pause werden die mit ein.
Ach, hör doch auf. Also, was ist das denn für ein Unfug? Also, ja, ganz ehrlich, was ist das denn für ein Schwachsinn? Wer hat sich denn so einen Blödsinn ausgedacht?
Komm, jetzt mach mal deinen Punkt.
Na, du hast mich hier provoziert. Ich muss auch damit leben, wenn ich zurückschieße. Nein, also ich wollte jetzt vielleicht noch mal ganz kurz eben sagen, natürlich führen wir diese Diskussion ganz bewusst defizitär. Das ist, wir sind keine Experten in Sachen J.K. Rowling. Und ich habe mich wirklich so gut eingelesen in dieses Thema, wie es geht, und habe natürlich auch vor ein oder zwei Wochen diesen wirklich außergewöhnlich guten The Pod Podcast dazu gehört, in dem ganz, ganz viele Aussagen von Rowling, die ich jetzt so beim ersten Googlen gar nicht gefunden habe, nochmal seziert werden, wo es dann auch irgendwie völlig absurd wurde und wo dann auch irgendwelche kruden Thesen aufgestellt worden sind. Die habe ich jetzt hier alle gar nicht berücksichtigt, wenn man die beim schnellen Googlen, so wie das wahrscheinlich der Otto Normal Internet-User macht, der sich über dieses Thema informieren will, der findet das offensichtlich gar nicht so schnell. Ich würde diese Frau nach meiner Einschätzung, nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, auf jeden Fall, ich sehe sie auch problematisch. Ich frage mich, warum kommt, oder vielleicht kam es und ich habe es nicht gelesen, warum kommt Rowling nicht um die Ecke mit einem noch viel, viel deutlicheren Statement? Warum, oder gab es das? Du hast ja aus einem Essay offensichtlich...
Ja, lies das Essay durch, den Essay, das Essay.
Von wann ist das?
Das ist von 2020, 10. Juni 2020.
Ja, das ist viel zu alt schon, das brauchen wir gar nicht mehr.
Nein, es ist aber auf ihrer Webseite und deshalb gilt es noch.
Ja, das ist richtig, ja. Aber wir haben ja nun mal 2023 und die Welt hat sich weitergedreht und sie hat sich offensichtlich ein wenig radikalisiert noch, wenn ja, man das so...
Aber wenn sie dieses Essay nicht mehr meinen würde, dann würde sie es runternehmen, oder?
Naja gut, also weiß ich nicht.
Ich werde zunehmend zögerlich, wenn ich Leute an dem messe, was sie im Internet in kürzest Form auf Twitter oder was weiß ich nicht von sich geben, möglicherweise auch aus einem emotionalen Zustand heraus, der nicht der normale Zustand ist, wenn ich auch eine Langform davon irgendwo lesen kann. Und dann nehme ich lieber die Langform. Und deswegen habe ich mir den Essay durchgelesen und kann in dem Essay keine Transfeindlichkeit feststellen. Was ich feststelle, ist eine Feindlichkeit gegenüber dem Prozess und gegenüber Forderungen, in denen sie Errungenschaften bedroht sieht, für die Feministinnen lange gekämpft haben und aus guten Gründen lange gekämpft haben. Ob diese Bedrohung so real ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Das müsste man diskutieren. Das Problem ist natürlich, du kannst nicht diskutieren, wenn du von vornherein jemanden als transphob hinstellst.
Ja, das ist, und jetzt, du machst das ja ganz wunderbar, ich muss dich noch nicht mal auf das richtige Gleis 9 3/4 schicken, du findest es ja von ganz alleine, du musst noch nicht mal durch unsichtbare Wände laufen.
Das als Muggel.
Also,
das als Muggel.
Ja, das ist echt, vielleicht bist du doch magisch begabt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt, und auf den ich eigentlich hinaus wollte, wenn man jetzt sozusagen sich sich all das mal zu Gemüte geführt hat und sich wirklich einen halben Vormittag mit irgendwelchen Aussagen Rowlings den Tag versaut hat und dann aber auch gleichzeitig den Tag weiter versauen möchte mit der überhitzten Diskussion von Transaktivisten und Aktivistinnen, die das sehr leidenschaftlich und emotional führen. Und man dann nochmal den Bogen schlägt zu dem jüngst erschienenen Spiel Hogwarts Legacy, das, und das kann man jetzt schon sagen, mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun hat, das im Gegenteil eher transpositiv an dieses Thema herangeht. Es gibt einen sehr positiv besetzten Transcharakter in dem Spiel.
Und der wäre da nicht drin, wenn J.K. Rowling den nicht abgenickt hätte.
Ah, das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht, Wolfgang. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, inwiefern, wie weit ihr kreativer Einfluss auf dieses Spiel.
Weil sie so eine enge Kontrolle auf die Welt hat, ganz sicher.
Ah, also, ja. Vielleicht ist es aber, ja.
Bei dem Release des Spiels von diesem Charakter nicht überrascht worden. Ganz sicher nicht.
Das kann sein. Aber man könnte es ja auch dann, selbst dann zynisch lesen. Ja, ne? Also, wenn sie es wusste und sagen, also hier. Ne, genau, ja. man kann alles zynisch lesen.
Du kannst auch das Neue Testament zynisch lesen. Ja?
Du kannst Jesus Christus. Früher oder später landen wir immer bei der Bibel oder beim Faschismus.
Du kannst Christus als jemanden lesen, der halt einen fetten Religionsbetrug, so wie diese Sonntagsprediger, diese Mega-Church-Prediger in den USA, der hat sowas versucht und dann hat er Pech gehabt und ist gekreuzigt worden. Kann man so lesen, klar.
An der Stelle muss ich eine kurze Auslachen. Nein, das ist, ja, natürlich. Vielen Dank für den Faden, den du mir weggenommen hast.
Du warst bei dem sehr positiven Transcharakter.
Ah ja, danke. Jetzt weiß ich es wieder. Also das kann man dem Spiel auf jeden Fall schon mal nicht vorwerfen. Ne? Ja. Es gibt einen sehr positiv besetzten Transcharakter und das Spiel, soweit wie es jetzt bis jetzt gespielt hat, bietet auch überhaupt gar keine homophoben, transphoben oder antisemitischen.
Da musst du aber die Rezensentin von Wired, die musst du da mal fragen, was die, weil die hat dem Spiel 1 Stern von 10 gegeben mit dem Vorwurf, die Story wäre antisemitisch. Und natürlich ist alles transfeindlich.
Den Vorwurf des Antisemitismus habe ich jetzt häufiger schon gelesen. Das richtet sich natürlich, der Vorwurf bezieht sich auf die Kobold-Aufstände und auf die Darstellung der Kobolde in diesem Spiel.
Die jüdisch gelesen wird, ja.
Genau, die jüdisch gelesen wird.
Und da sind wir wieder bei den Rezipienten. In den Augen der Rezipienten werden diese Wesen als jüdisch gelesen. Und es wird komplett vernachlässigt. Hallo, wir sind in einer Fantasy-Welt. Das ist dasselbe wie die Orks in Herr der Ringe.
Und so weiter, ja. Na, Wolfgang. Also, das ist der nächste interessante Punkt, aber lass uns bitte eben ganz kurz bei der Transphobie bleiben, weil dann möchte ich auch zwei Sachen zum Antisemitismus sagen. Ja. Das ist eigentlich eine völlig umgedrehte Rolle heute hier. Ich bin dessen Alarmglocken irgendwie ziemlich laut schrillen und du bist der es lockerer sieht. Das ist eigentlich umgekehrt meistens der Fall. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Wolfgang, was ist denn da
du
los?
Du warst bei dem Transcharakter und das
ist genau, das ist sehr positiv. So, und jetzt gibt es, genau, ich wollte ja eigentlich das Bigger Picture zeichnen von dem Spiel. Ne? Also, das ist eine sehr lebendige Diskussion, meine Damen und Herren. Sie merken, wir haben nicht in allen Sachen hier die gleiche Meinung. Das Spiel hat ja durch diese Ausgangskontroverse im Grunde genommen gar keine faire Chance gehabt, jemals fair behandelt zu werden bei den Menschen, die von vornherein gesagt haben, man darf dieses Spiel nicht spielen, eben weil die geistige Urheberin vermeintlich transphob ist. Ich möchte das jetzt nicht so klar und deutlich ausdrücken, wie das manch anderer tut. Wie siehst du das? Also ich bin persönlich der Meinung, dass das absoluter Schwachsinn ist. Und zwar, also mit der Vehemenz, mit der dort ein Boykott gefordert wird, und gefordert wurde und gesagt und teilweise gesagt wird, wer dieses Spiel spielt, und solche Tweets habe ich selbst gelesen, wer dieses Spiel spielen will, ist ein Rassist und ein Transphob und ist mitschuld am geplanten Genozid. Also das ist kein Witz, das habe ich so bei Twitter gelesen, ist mitschuldig am geplanten Genozid Rowlings an Transmenschen. Da muss man sich doch wirklich fragen, welche Tabletten benötigen diese Menschen, damit es ihnen besser geht und damit sie wieder klar denken können?
Also, die brauchen genau eine Tablette, nämlich mal einen massiven Internetentzug.
Aber was ist denn dann los? Ich bin noch nicht fertig. Okay. Also das ist jetzt ein extreme Beispiel. Ne? Also das ist sozusagen Level 10 der Eskalationsstufe von wie sehr kann man sich in eine Sache reinsteigern, bis man den Blick auf die Realität völlig vernachlässigt. Aber was ja auch passieren kann ist, du bist ein sehr bekannter Streamer, hast eine millionenfache Reichweite wie Erik Range alias Gronkh sagst in einem Twitch-Stream vor laufender Kamera, dass dir Joanne K. Rowling, die Persona Joanne K. Rowling, egal ist. Sie spielt in deinem Leben keine Rolle. Sie hat ihre ganze Denkweise und Denkstruktur hat keinerlei Einfluss auf dein Leben. Du möchtest dieses Spiel aber natürlich spielen und da hängt ja auch wahrscheinlich ein durchaus monetärer Hintergedanke dran, dass man mit diesem Spiel, was einfach durch die Decke geht auf Twitch und auf YouTube und in diversen anderen Streaming-Plattformen, natürlich auch der eigenen Community zur Verfügung stellen will, weil es die ganze Welt spielt und man vielleicht sogar auch ein ehrliches Interesse hat, zu erfahren, ob es gut ist oder nicht. Und du öffnest damit, ob bewusst oder unbewusst, die Büchse der Pandora und ziehst einen Shitstorm auf dich, mit dem du wahrscheinlich in 15 Jahre, mit dessen Heftigkeit du in 15 Jahren bislang niemals konfrontiert wurdest, weil du es gewagt hast zu sagen, dass dir eine Person und ihre Überzeugung, ihre vermeintlichen Überzeugungen egal sind. Es ist unbedarft, sowas zu tun bei einer derartigen Reichweite, das möchte ich voranschicken. Also auch ein Gronkh hätte sich vermutlich im Klaren sein müssen, weil die Diskussion ja auch nicht erst seit gestern geführt wird und man die Leidenschaft der Diskutierenden ja durchaus auch schon kennt, hätte ihm durchaus auch klar sein müssen, wessen Zorn er da auf sich zieht und mit wie viel Werf und Unverschämtheit diese Diskussion dann anschließend geführt wird. Aber es ist ja trotzdem völlig übertrieben und man erweist damit der eigentlichen Sache, nämlich für Menschenrechte, weil das ist ja der übergeordnete Begriff, wir reden ja hier über Menschenrechte und für die man sich einsetzen will und man erweist dieser Sache einen Bärendienst, weil in dem Augenblick, in dem man sozusagen seine ganze Wut an einer Person auslässt, ihn diffamiert, ihn als Rassisten, Transphoben und Mitunterstützer eines Genozids an Transmenschen bezeichnet, sich doch völlig selbst als intellektuell blank outet und diskreditiert.
Natürlich.
Und das ist, diese Diskussion ist so überhitzt und so.
Gut,
und
ich habe jetzt Grund zu der Annahme, dass Gronkh ganz gerne mal ein wenig gedankenfrei durch die Gegend läuft. Ich weiß, dass wir mal aneinander geraten sind. Er hatte eine seiner Nebengeschäfte, an dem er beteiligt war, war eben eine Online-Redaktion und die hatte eine Stellenanzeige gepostet für Redakteure ehrenhalber.
Das ist die Playmassive GmbH gewesen, die er mit Valentin irgendwas Sarasa.
Damals habe ich darüber einen Blog-Eintrag geschrieben, worauf das dann auch schnell verschwand mit den Redakteuren ehrenhalber. Was letzten Endes nach dem Motto, du darfst für mich arbeiten und das ist eine Ehre und deshalb kriegst du auch kein Geld dafür. Das ging natürlich gar nicht. Ich würde ihm da jetzt gar nicht große ausbeuterische Absicht unterstellen. Ich würde einfach sagen, das ist komplett unpolitisch, apolitisch und gedankenfrei. Ähnlich würde ich seine Äußerung jetzt zu J.K. Rowling einordnen, was auf eine gewisse Problematik schon, aber das muss er mit sich ausmachen. Und die Art und Weise des Shitstorms, die da auf ihn niedergegangen ist, geht aber natürlich an der Stelle überhaupt nicht. Wie überhaupt die ganzen Reaktionen derartig. Letzten Endes haben die dazu geführt, dass das Spiel viel erfolgreicher ist, als es hätte sein können, normalerweise.
Da würde ich dir zum Beispiel entschieden widersprechen, ehrlich gesagt. Ja?
Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, das hat so viel freie PR bekommen dadurch.
Ach, das glaube ich. Also das Spiel wäre nicht weniger erfolgreich gewesen, wenn es überhaupt gar keinen Shitstorm gegeben hätte.
Werden wir nicht feststellen können. In aller Regel kannst du aber davon ausgehen, dass eben Shitstorms sehr häufig das Gegenteil von dem erreichen.
Aber das impliziert ja sozusagen, dass sich irgendjemand dieses Spiel kauft, nur aufgrund der Tatsache, dass er sozusagen durch diesen Boykott erst auf dieses Spiel aufmerksam
wird. Genau auf der Seite, die sich da jetzt von J.K. Rowling repräsentiert fühlt, ohne notwendigerweise von ihr repräsentiert zu sein, das ist nämlich die Rechte, ist genau das eine beliebte Reaktion. Genau das.
Nochmal, sorry, ich war jetzt geistig.
Auf der politischen Seite, die sich jetzt von J.K. Rowling repräsentiert fühlt, nämlich die Rechte, die wirklich ausschließende Seite, ja, die ganz exclusive Seite. Und ich, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass J.K. Rowling die eigentlich nicht repräsentiert, weil sie nicht trans-exclusive ist. Auf dieser Seite, die sind dafür bekannt, dass sie mit ihrem Geldbeutel abstimmen. Und die kaufen dieses Spiel einfach nur, um es to trigger the liberals. Ja?
Aber wie viel mögen das sein, ja? Also das dürfte das, doch bei den Millionen Stückzahlen ein so verschwindend geringer.
In Amerika hat es gereicht, um ein ganzes Nachrichtennetzwerk aufzuziehen, das sich Fox News nennt und Milliardenumsätze macht.
Ja, gut.
Einfach nur to trigger the liberals. Das ist, darum geht's bei dieser ganzen Sache.
Und, also wir werden das Lustige an der Sache ist, wir werden es niemals herausfinden.
Wir werden es nicht herausfinden, deshalb brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Das ist aber tatsächlich, ich würde behaupten, das ist so. Die haben mehr Umsatz gemacht, mehr Spiele verkauft, als sie normalerweise hätten. Du brauchst das Gegenteil, nichts ist belegbar. insofern ist das, oder zumindest nur sehr aufwendig belegbar, weil dazu müsst ihr jetzt großräumige soziologische Untersuchungen machen, die es aber vielleicht mal wert wären, gemacht zu werden. Also hier Soziologen, die uns zuhören, bitte kümmert euch um Budget und macht diese Untersuchung. Würde mich interessieren, vor allem in Amerika, wer das Spiel gekauft hat, ob der es vorher nicht vorhatte, weil, und jetzt natürlich tief enttäuscht ist, weil da ein sympathischer Transcharakter drin rumläuft. Ja, aber die Reaktion, die ich gesehen habe, wie beispielsweise diese Wired-Rezension, die eigentlich alles falsch macht, was eine Kritik falsch machen kann. Ja, da steht von vornherein drin.
Erzähl doch mal eben ganz kurz, was wird.
Achso, ja, wollte ich gerade. Von vornherein drin, J.K. Rowling ist transphob. Ich bin persönlich betroffen und das Spiel ist deshalb kacke und kriegt von mir einen Stern. Und die Geschichte ist antisemitisch wegen der Kobolde. Warum sind Kobolde automatisch? Darf ich keine Kobolde in dem Fantasy-Universum mehr benutzen? Sind die automatisch antisemitisch? Das ist wie auch immer.
Aber jetzt verkürzt du, Wolfgang, ne? Das steht dir nicht gut. Also
das stand so in dieser Review, da stand keine große Begründung, warum das antisemitisch ist. So.
Naja, die Kobolde an sich per se sind mit Sicherheit keine antisemitisch behafteten Fantasy-Charaktere. Wenn ich sie allerdings mit antisemitischen Vorurteilen irgendwie belade, indem ich sie als langnasige, geldgierige Bankiers darstelle, dann könnte man sich unter Umständen schon mal darüber unterhalten, ob das nicht antisemitische Vorurteile bedient und sie sogar, sag ich mal, ganz, ganz bewusst weiter in die Welt setzt. Also
sie sind aber auch im Potter-Universum letzten Endes Sklaven der Zauberer, müssen ihnen gehorchen, machen sauber und was weiß ich nicht alles.
Ja, aber das sind doch die Hauselfen, oder? Also das sind ja nun...
Achso, das sind die Hauselfen. Also, das habe ich erst durcheinander geworfen. Ja. Du.
Ich weiß nicht, inwiefern das eine, ob die sich sozusagen von ihrer... ob die sich ähneln biologisch. Ja. Also, du merkst, wie ich versuche, um das Wort Rasse herum zu manövrieren. Ja. Ob die sich also sozusagen irgendwo genetisch ähneln,
Hauselfen. Es gibt Rassen in Fantasy-Universen, es gibt keine Rassen. Im wirklichen Leben. Also Hunderassen.
Ja, ich versuche trotzdem, dieses Wort zu vermeiden. Aber was ich auch eigentlich hinaus wollte, ist, ich glaube, niemand wird bestreiten können, dass die Goblins im Harry Potter-Universum, speziell in den Filmen, also ich habe die Bücher alle gelesen, das ist allerdings schon viele Jahre her, da habe ich die Darstellung wirklich nicht mehr so wirklich vor Augen. Aber speziell in den Filmen, ne, Gringotts als die große Bank, die nun mal dort von Kobolden geführt wird, nicht sehr sympathisch rüberkommen, um es mal so zu sagen.
Aber, ist nicht der Schluss. Da gibt es in einem Fantasy-Universum eine Rasse, die wird als geldgierig, das sind Banker und so weiter, und die haben auch große Nasen, wird halt so dargestellt, wie Kobolde normalerweise dargestellt wurden. Und deshalb muss das antisemitisch sein. Ist das nicht eigentlich der Antisemitismus? Möchte ich fragen. Nämlich diese Engführung von wegen, damit sind ja eigentlich Menschen gemeint, was aber natürlich, ich lese das so, ja. Das heißt, meine Lesart ist, damit sind eigentlich Menschen gemeint und damit meint J.K. Rowling dann Juden. Und deshalb sind das nicht meine eigenen Klischees, die da meine Lesart informieren?
Nee, also ich verstehe, was du meinst, ich sehe auch deinen Punkt. Bei vielen anderen Dingen würde ich dir auch zustimmen, dass das so ist, ja. Dass man da sozusagen eigene Vorurteile in eine Sache reininterpretiert und reinliest, die da aber eigentlich vielleicht gar nichts zu suchen haben. Aber das Klischee, also ich meine, das zieht sich ja bis in unsere jüngste Gegenwart, ne? Dass also sozusagen von einer elitären Gemeinschaft gesprochen wird, die Fäden im Hintergrund in der Hand hält und die Banken leitet und die Wirtschaft leitet und die Politik leitet. Das sind natürlich antisemitische
Klischees. Ja, aber wir wissen doch, dass das mit der Realität nichts zu tun hat.
Ja gut, natürlich, aber deswegen macht es ja nicht besser, solche Klischees zu replizieren und immer weiter sozusagen.
Wenn ich in dieser Welt sage, die Juden, das sind die, denen die Banken gehören, das ist ein antisemitisches Klischee. Ja? Oder wenn ich sage, die Rothschilds, das ist ein antisemitisches Klischee. Oder wenn ich sage, der Soros hat das und das gemacht, das ist ein antisemitisches Klischee. Ja? Wenn ich sage, komisch, da mein Heizungsbauer, der mir gerade die neue Heizung einbaut, der heißt Morgenstern, das ist ein Jude. Wieso ist der kein Banker? Das ist ein antisemitisches Klischee. Wenn ich mich in einem Fantasy-Universum befinde, dann brauche ich mehr als nur eine dicke Nase und Geldgier, um daraus ein antisemitisches Klischee zu schmieden. Dann muss ich irgendwo in dem Werk Engführungen zwischen dieser was dann ja tatsächlich eine Rasse ist innerhalb des Fantasy-Universums, dieser Rasse und einer bestimmten menschlichen Gruppe, die keine Rasse ist, das muss für mich deutlicher sein. Genauso wie mir die dunkle Haut der Orks nicht ausreicht, um daraus Schwarze zu machen oder Araber oder was auch immer daraus gemacht worden ist, das reicht mir nicht. Wenn wir damit anfangen, in dem Augenblick wird es fast unmöglich, noch Fantasy zu schreiben. Weil in Fantasy arbeite ich mit Vereinfachungen, ich arbeite mit Rassenmerkmalen. Das ist von Anfang an ein wichtiges formales Element der Fantasy gewesen, dass eben bestimmte Rassen, die es da gibt in der Fantasy und die es eben im wirklichen Leben nicht gibt, dass bestimmte Rassen mit bestimmten Merkmalen ausgestattet sind und darüber die Erzählung auch vorangetrieben wird. Wenn wir das aufheben, in dem Augenblick endet Fantasy als Genre. Und ich meine, gut, wir können uns darüber unterhalten. Sollten wir das tun?
Natürlich nicht. Die Antwort darauf kann nur Nein lauten. Aber das ist keine bipolare Diskussion, die man hier zu führen hat. Sondern das ist ja eine mit ganz, ganz vielen Grautönen. Bei den Orks zum Beispiel würde ich dir recht geben. Ich finde, das Entscheidende ist die Intention, mit der damals vor, also um es mal jetzt runter zu vereinfachen, auf einen Punkt ist, so ein bisschen so eine Henne-Ei-Thematik. Ja, was war zuerst da, die sozusagen der Goblin in seiner Goblin, Gnom, was ist es jetzt? Ich weiß nicht mehr genau.
Der Ork.
Goblin? Ich glaube, bei Harry Potter mit dem Goblin, ne? Ja. Kobold. Der Kobold in seiner Ursprungsform war der schon, wenn man jetzt zurückguckt in die Fantasy-Literatur der, weiß ich nicht, 20er Jahre oder so, 1920er Jahre, oder geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück in irgendwelche irischen Traditionen, wurde der schon immer so charakterisiert, ne? Topf voll Gold, Regenbogen, was weiß ich, war der schon immer Geld.
Der Kobold war schon immer Gold, also auch in der irischen Tradition, soweit die mir bekannt ist, die reicht ja bis in vorschriftliche Zeiten zurück, sodass man gar nicht weiß, wo das genau anfängt. Aber was überprüfbar ist, waren Kobolde schon immer welche, für deren Schutz man zahlen musste. Ja, das war nicht immer Gold. Das war beispielsweise bei Neil Gaiman ist es in American Gods, diese eine Frau, die dann später nach Amerika kommt, da ist der Kobold dann auch 2 Meter groß. Also ein Leprechaun, also eine Koboldfigur, der braucht immer ein bisschen Milch oder was weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ne? Und der hat sie beschützt und den hat sie so auch mit nach Amerika genommen. Das heißt, das Ganze ist eine Erzähltradition, die viel älter ist als Fantasy-Literatur, die wahrscheinlich älter ist zumindest als die Schrift in Europa. Das sind einfach Naturgeister gewesen, denen man geopfert hat ursprünglich. Und irgendwann mal nahm der Kobold halt in der Bildgebung so eine bestimmte Figur an. Und es kann sein, weiß ich nicht, und das wird unglaublich schwer, das zu überprüfen, es kann sein, dass da vielleicht schon antisemitische Klischees mit reinspielten.
Genau darauf wollte ich hinaus.
So. Aber daraus zu schließen, das wurde aber nie so groß diskutiert. Ich erinnere mich nicht dran aus den 60er, 70er, 80er und auch 90er und Nuller Jahren, in denen ich ja lebte und in denen ich sowas, dass da jemals der Vorwurf gekommen wäre, der Kobold wäre eine antisemitische Figur. Jetzt hat Rowling ihre Kobolde in den End-90ern eingeführt und es gibt außerhalb des Harry Potter Universums, wo die Kobolde halt auftauchen als geldgierige Großnase gewesen, es gibt außerhalb dessen nicht einen Hinweis darauf, dass J.K. Rowling irgendwie auch nur im Verdacht stand, antisemitisch zu sein.
Nein, das glaube ich auch nicht, Da wurden einfach Fantasy Klischees reproduziert. Genau. Was ich aber schön finde, um das vielleicht ganz kurz abzuschließen, diese Diskussion um Antisemitismus in dem Spiel, den gibt es meines Erachtens nach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass J.K. Rowling eine Antisemitin ist. Aber ich finde es gut, eine gewisse Awareness zu schaffen für dieses Thema, dass wir auch in Zukunft mit Fantasy-Tropes ein wenig
sensibler
umgehen. Dass man,
ja, du hast natürlich völlig recht. Wir müssen darauf aufpassen. Wir müssen darüber reden. Das ist wieder so eine neue Diskussion, die wir führen. Und natürlich müssen wir die führen. Und du wirst von mir nie hören, die Diskussion müssen wir nicht führen. Ja? Außer über die, dass Putin und Trump Faschisten sind. Die müssen wir nicht führen. Aber, wenn wir jetzt eben anfangen und sagen, dass ja Kobolde sind eine schwierige Figur in Fantasy-Universen, dann muss man sich fragen, was stellt man mit Kobolden an? Was ist vielleicht die Essenz des Kobolds gewesen früher? Und vielleicht hilft es da wieder eher hin zurückzugehen. Für sowas haben wir dann ja auch Forschung, auch Mythologie. Sprich die Lehre von den Erzählungen und können gucken, wie hat sich das entwickelt.
Wenn wir eine gewisse Sensibilität schaffen.
Jetzt,
und nicht weiter. Also ja, jetzt, das Ding ist doch, Wolfgang,
pass auf, dass die auf einmal Antisemitin ist.
Ja, das führt am eigentlichen Problem vorbei. Das ist einem auch absolut intellektuell unredlich. Ja, genau. Aber wenn wir eine Awareness schaffen und auch wenn durch diese ganze Diskussion um Hogwarts Legacy und auch durch die Hitze, die in der Debatte vorhanden war, wenn dafür eine gewisse Awareness für Transmenschen und jetzt nochmal für antisemitische Inhalte geschaffen wurde, dann finde ich das okay. Und wenn später und wenn in den nächsten Iterationen von Fantasy-Verfilmungen oder von Versoftungen irgendwelche Kobolde vorkommen, dass man da vielleicht mit einer gewissen Sensibilität rangeht und die nicht unbedingt eine Großbank leiten und aussehen wie der Stürmer-Karikaturen. Also das sind Dinge, die man durchaus, finde ich, auch berücksichtigen darf. Ne? Weil es hat ja auch einen Grund, warum wir alle, also auf jeden Fall alle Deutschen und vermutlich auch ganz, ganz viele andere Menschen in der westlichen Welt und vor allen Dingen auch in der arabischen Welt dieses Vorurteil, diese Klischeebilder mit uns rumschleppen von dem Juden in Anführungsstrichen. Das ist ja absoluter Unsinn, aber es hat ja durch die schreckliche Vergangenheit in diesem Land und auch durch Jahrtausende alte antisemitische Judenverfolgung und so weiter auch Gründe, warum diese Klischees in unseren Köpfen sind. Und ich finde, da darf man sich als Kunstschaffender auch durchaus selbst in die Rolle nehmen, zu sagen, also muss ich dieses Klischee weiter bedienen oder gehe ich nicht vielleicht demnächst etwas anders mit diesem Thema um?
Können wir das Entwicklerhaus dafür kritisieren, diese Gedanken nicht in ihrem Entwicklungsprozess integriert zu haben? Ich denke, womöglich ja. Ja, weil die leben ja auch nicht in einem politikfreien Raum. Das heißt, die haben das Wiederaufblühen des weltweite Wiederaufblühen des Antisemitismus gesehen in den letzten Jahren. Da hätte man darüber nachdenken können, wie stellen wir unsere Kobolde dar. Und hätten ihnen ein anderes Aussehen geben können oder hätten ihnen einen etwas tieferen Charakter geben können, wie auch immer. Ich habe das Spiel bisher nicht gespielt. Ich habe mal wieder keine Zeit für nichts. Rowling würde ich da an der Stelle aus der Diskussion nehmen. Die Art und Weise aber, und darum ging es mir, die Art und Weise, wie da nonchalant mal so eben der Antisemitismusvorwurf an Rowling rangeschmissen wurde, ohne ihn zu begründen, groß, ohne wirklich da nachzuforschen, was hat die überhaupt damit zu tun und so. Und das Ganze an die Transgender-Diskussion mit dran zu hängen, wo sie auch auf der falschen Seite steht und transphob ist und so weiter und wo dann die Rezensentin sagt, ja, ich bin persönlich betroffen und deshalb gebe ich 1 Stern von 10. Da muss ich sagen, Rezensentin, wer immer du bist, du hättest dich da rausziehen müssen, weil du warst offensichtlich befangen und keine Kunstform, kein Werk innerhalb einer Kunstform hat es verdient, von jemandem kritisiert zu werden, begutachtet zu werden in einer öffentlichen Rezension, der persönlich betroffen ist. Weil da stehen Hunderte, wahrscheinlich mehr als Hunderte oder mehrere Hunderte Menschen, die daran jahrelang geschafft haben, die stehen alle da und auf einmal haben die alle das Urteil transphob und antisemitisch dran geklebt bekommen von dir und du weißt nichts über diese Menschen, gar nichts. Und du hast dieses Spiel möglicherweise noch nicht mal so wirklich lange gespielt, weil die war ziemlich schnell draußen, die Wild-Rezension, das ging sehr zügig.
Mit Fallen des Testembargos, ne? Aber da sind alle Rezensionen online.
Und du gehst mit keiner Silbe darauf ein, was das Spiel eigentlich tatsächlich kann, wie gut es produziert ist und so weiter. Nichts davon, sondern du machst den einen Stern einfach daran fest, dass du politisch dich betroffen fühlst und so geht es. Und da ist wieder das, was oft mein Hauptthema ist. Die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, ist schädlich. Und sie ist schädlich vor allem für Minderheiten, weil nicht ehrlich diskutiert wird. Sie ist schädlich für jeden, der eine Minderheitenposition vertritt, weil über Minderheitenmeinungen hinweg gewütet wird. Und die Antwort, die viele Minderheitenmeinungen darauf dann glauben geben zu müssen, ist noch wütender aufzutreten. Und das ist das, was wir möglicherweise gerade jetzt auf der einen Seite der Trans-Communities auch sehen, dass sie sagen, wir werden sonst nicht gehört und deshalb müssen wir jetzt alle, die nicht unserer Meinung sind, als transphob und möglichst noch Antisemiten und was weiß ich nicht, was da noch alles dazu kommt, kritisieren und dann auf einmal wird J.K. Rowling zum Feind der Menschheit, der sie nicht ist. Und sie hat es auch nicht verdient, als das bezeichnet zu werden, trotz aller Millionen, die sie verdient hat. Und dagegen, ich wehre mich.
Ja, das hat ja sowieso miteinander nichts zu tun.
Ich wehre mich, ich kriege das ja auch mit. Aber ich wehre mich dagegen, das Thema so, verstümmelt werden. Und ja, natürlich, jede Diskussion, die wir zwei führen, ist sowieso jede, ist defizitär. Ja, wir wissen manchmal viel, aber in keinem Fall wissen wir alles. Ja, und jeder, der irgendwo Fachmann ist, wird immer zugeben, ja, diese Diskussion, die ich gerade führe, über mein Fachthema, ist defizitär, weil es bestimmte Aspekte gibt, die ich nicht kenne. Das ist Dunning-Kruger. Ja, je mehr ich über ein Thema weiß, desto mehr weiß ich auch, was ich alles noch nicht weiß. Und wenn ich nur wenig weiß, glaube ich, ich weiß alles. Ich denke, die Trans...
Ja, das ist Dunning-Kruger. Ja, ja, genau. Das andere ist eine interessante Selbstreflexion.
Aber nachdem ich dann jetzt, wir hatten das Thema ja schon vor 3 Wochen oder was beschlossen und dann habe ich mich da auch eingelesen und je mehr ich mich eingelesen habe, desto mehr bin ich der Meinung, das ist eben wieder so ein klassisches Thema, das sehr aufgeregt besprochen wird und wo die Stimmen, die wirklich die Thematik nach vorne bringen und die letzten Endes am Ende dazu irgendwann mal dazu führen werden, dass Transrechte geachtet sind, nicht mehr groß diskutiert werden müssen, dass Wege gefunden sind, wie alle zu ihren Rechten kommen, dass ein Rechtsausgleich stattgefunden hat zwischen den verschiedenen Bedürfnissen. Das ist ja immer das, was eine Gesellschaft ist. Es gibt immer einen Rechtsausgleich. Keiner hat die absoluten Rechte, keiner hat die absolute Freiheit. Bis das gefunden ist, wäre es eigentlich ganz hilfreich, wenn die Schreihälse den Mund halten und die nachdenklicheren Köpfe überlegen, wie es vorwärts geht. Und ich glaube, nach dem, was ich in dem Essay gelesen habe, und ich kann den nur empfehlen, vielleicht sollten wir den mit verlinken, ich denke nicht, dass sich der Vorwurf aufrecht erhalten lässt, dass sie transphob ist, J.K. Rowling. Ich halte sowieso jeden Boykottaufruf halte ich für Unfug. Ich boykottiere verschiedene Dinge für mich und ich sage auch, dass ich das boykottiere. Aber ich werde sehr selten sagen, wenn du das und das machst, dann bist du auch, ja. Ich glaube, dass jeder, der Springer-Produkte konsumiert, der die Bild liest, letzten Endes diese kriminelle Organisation mit zu verantworten hat. Das glaube ich schon. Aber ich würde nie jemanden als schlechten Menschen bezeichnen, der meine Bild mit einer Bildzeitung durch die Gegend läuft.
Das ist aber nett von dir. Ne?
Du liest Bild?
Also ich kaufe mir keine Bildzeitung, aber natürlich ist Bild.de auch eine häufig angesurfte Webseite.
Du arbeitest in NPR.
Ja. Ja,
genau. Für dich ist das beruflich. Ja. Ich muss mir auch jede Menge ziemlich peinliche Games-Webseiten durchlesen. Ja. Und jedes Mal klicke ich die und jedes Mal sagen die, juhu, da hat wieder einer geklickt. Ja.
Ich kenne aber nun mal auch einfach auch sehr nette Bildredakteure. Ne? Also ich bin einer meiner absolut engsten Freunde.
Ich habe einen ehemaligen Bildredakteur oder mehrere ehemalige Bildredakteure in meiner Facebook-Liste und kann auch nicht behaupten, dass das alles schlechte Menschen sind, aber die Bild ist eine kriminelle Organisation. Das hat es ja jetzt auch wieder mit diesem Reschke, mit der Reschke-Doku da gezeigt, über den Reichelt und inzwischen. Aber wie gesagt, mit Boykottaufrufen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und die Nonchalance, mit der da über Fakten und über die Komplexität der Diskussion hinweggegangen wurde im Falle von J.K. Rowling und Hogwarts Legacy, die halte ich für gefährlich, die halte ich für widerwärtig und ich halte sie für zutiefst schädlich.
Ich gebe dir in vielen Punkten recht, in manchen nicht, aber das ist ja auch, das ist ja auch völlig okay.
Ja, ich denke, ich muss dann mal einen Cancel-Aufruf für dich starten. Ganz unbedingt.
Glück ist meine Reichweite deutlich geringer als die von J.K. Rowling. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ne? Ich weiß nicht, ob sie es getan hat, aber sollte sich J.K. Rowling jemals darüber moniert haben, dass sie angeblich gecancelt wird, da kann man ja auch nur müde drüber lachen, ehrlich gesagt. Also eine Person, die eine, weiß ich nicht, zig Millionenfache Reichweite hat, die in ihrer eigenen Bubble wahrscheinlich immer noch deutlich mehr Applaus als Gegenwind für ihre steilen Thesen bekommt.
Es gab die Aufrufe und da muss sie auch das Recht haben, darauf hinzuweisen, dass es die Aufrufe gab, genauso wie das Recht hat, darauf hinzuweisen, dass sie Morddrohungen und alles Mögliche bekommen hat.
Ja, das geht alles zu weit, das ist ja auch gar keine Frage.
Und das ist aber sie selbst gibt zu, auch in dem Essay, dass letzten Endes ihr kann da nicht wirklich was passieren. Ja, das weiß sie auch. Dass sie in einer privilegierten Position ist, streitet sie gar nicht ab. Und wie gesagt, ich kann jeden Text zynisch lesen und manchmal ist das leider auch notwendig, aber wir sollten uns hüten, jeden zynisch zu lesen, weil dann können wir niemandem mehr vertrauen und dann kommen wir auch nicht mehr weiter als Gesellschaft. Dann werden wir zurückfallen in die Barbarei und das meine ich jetzt übrigens ganz ernst, das wird passieren.
Naja, und vor allen Dingen, wenn wir diesen, und das, also ich möchte noch zwei Punkte machen und dann schließen wir diese Diskussion, die ich sehr, sehr spannend fand und wirklich extrem gut. Zwei Punkte möchte mal einschließen, drei. Ganz kurz einmal, wo ich dir zum Beispiel nicht recht geben würde, ist bei dem Wired-Artikel, den habe ich nicht gelesen, das mal sage ich vorab. Ich finde es nur völlig legitim, wenn eine Person zu die, also wenn man sozusagen, ich weiß ja nicht genau, wann der Artikel rausgekommen ist, aber als Gegengewicht zu den ganzen Lobhudeleien auf das Spiel und viele Fachjournalisten machen es sich da auch sehr einfach und haben dieses ganze J.K. Rowling-Thema auch, wie soll ich sagen, eher stiefmütterlich behandelt oder halt in einer Infobox dafür und haben trotzdem 90er vergeben und so weiter. Und da kann man sich auch drüber streiten, ob das nicht aus dem gegenteiligen Beweggrund irgendwie passiert ist. Aber die Spielepresse ist
ja an sich, darüber haben wir uns ja auch schon mit dem Jochen Gebauer unterhalten, wenn ich mich recht entsinne, die Spielepresse ist ja an sich in weiten Teilen nur schwer ernst zu nehmen.
Ja, aber genau deshalb finde ich es mutig, dort aus rein subjektiv, weil es sind jedes Urteil einer jeden Kunst ist ein subjektives. Und es kann gar keine objektive Herangehensweise an Kunst geben.
Wenn dieser Mensch, der das geschrieben hat, wenn der Mensch gesagt hätte, ich schreibe keine Rezension des Spiels, sondern ich schreibe meine persönliche Meinung, warum ich der Meinung bin, dass dieses Spiel es nicht wert ist, gespielt zu werden, wäre das alles in Ordnung.
Ja, aber das ist doch immer so. Jede Rezension ist es doch inhärent schon.
Nein. Rezension ist, wir können uns gern mal darüber unterhalten, was es bedeutet, eine Kritik zu schreiben. Welche formalen Anforderungen an eine Kritik zu stellen sind, damit sie noch eine Kritik ist.
Und ja, aber dann wirst du diese, wenn du das als Maßstab nimmst und diesen Maßstab auf die deutsche Spielepresse anlegst, wirst du keine einzige echte Rezension finden, sondern nur Produkttest.
Das sage ich seit 20 Jahren. Und ich habe das schon mehrfach öffentlich geäußert. Genau das.
Aber dann könnte man ja fast die steile These sagen, die Riot-Rezension ist die erste echte Rezension eines Computerspiels, indem man einfach hingeht und sagt.
Nee, es ist eben keine. Es ist keine Rezension. Es ist letzten Endes ein Essay, ein persönlicher Aussatz, der begründet, warum dieses Spiel nicht wert ist, gespielt zu werden. Das ist aber keine Rezension. Eine Rezension hat andere formale Parameter. Diese formalen Parameter werden teilweise offiziell eingehalten in der deutschen Spielepresse, werden aber immer wieder letzten Endes dann auch vorgeführt sind stark korrumpiert häufig. Aber wir sind wieder in einer anderen Diskussion.
Ja,
aber was mich an dieser
vielleicht lag ich auch falsch gerade. Ist eine ganz kurz, nur damit ich warte, Wolfgang.
Die Frau,
ganz
die
kurz.
Frau hat einen Punkt gehabt, aber sie hat es Rezension genannt und das geht nicht.
Ist eine Rezension gleich Produkttest oder ist eine Rezension nicht noch viel, viel mehr als ein Produkttest? Nämlich auch sozusagen der gesellschaftlich-kulturelle Background des Kunstwerks.
Eine Rezension sollte eigentlich kein Produkttest sein.
Ein Produkttest, das meinte ich nämlich so. Der zweite Punkt, den ich noch machen wollte, ist, und der ist viel wichtiger als irgendwelche Wired-Kolumnen oder Essays oder so, ist der Punkt. Darf einem, und so würde ich die Folge vielleicht sogar ganz gerne nennen, darf einem Hogwarts Legacy und dürfen einem Hogwarts Legacy und J.K. Rowling egal sein? Ich finde, das darf einem egal sein. Und man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Vor allen Dingen, wenn man sie sich vorher nicht ausreichend genug gebildet hat, muss man nicht zu allen Themen eine Meinung haben. Ich finde, man darf dieses Spiel spielen, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Da bin ich ehrlich gesagt, und wer mich dafür hassen möchte, möge das tun, aber ich spiele dieses Spiel und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, fühle mich Transmenschen gegenüber nicht in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, schlecht, sondern ich persönlich kann dieses Spiel genießen und gleichzeitig Transphobie, Homophobie und Antisemitismus aus tiefstem Herzen ablehnen. Das ist diese Ambiguitäts, also sozusagen, dass man im Leben auch gewisse Widersprüche aushalten muss. Ambiguität, wie heißt das, dieses Fach?
Ja, schon richtig, Ambiguität, ja.
Genau, also da gibt es ja noch ein Fachwort. Also das sozusagen, dass man im Leben Widersprüche aushalten muss, ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss im Leben, im Laufe des Lebens. Und ich kann das. Ich kann auch H.P. Lovecraft Geschichten lesen und die ganzen antisemitischen und völkischen und rassistischen Bilder, die da drin stecken, beiseite schieben und einfach nur diesen geilen, dunklen Grusel genießen, ja, der in diesen Geschichten transportiert wird. Ich kann auch Michael Jackson Lieder hören, ohne sofort irgendwie mich als Mitpädophiler zu fühlen oder sowas. Also das Leben ist voller auszuhaltenden Widersprüchen und man selbst ist doch sozusagen der Dirigent seines eigenen Orchesters. Ich kann doch in meinem eigenen kleinen Umfeld versuchen, meine Welt besser zu machen, aber sich jetzt an diesem Spiel abzuarbeiten, finde ich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen, naja.
Das ist dieses Konzept der Erbsünde, über das sich Atheisten gerne lustig machen, dass man schon sündig auf die Welt kommt. Aber Tatsache ist, es ist so. Sobald ich die Welt betrete und das erstmal in der Brust meiner Mutter sauge, sauge ich gleichzeitig den Umstand ein, dass sie möglicherweise nur noch am Leben ist, weil irgendwo in Afrika mal ein Kind verhungert ist. Man saugt diese Sünde mit dem ersten Schluck mit ein. Das ist so. Ich will das jetzt nicht religiös überhöhen. Ich bin selbst nicht religiös. Ich bin Agnostiker. Es ist so, wir können nicht unschuldig leben. Wenn mir etwas egal, natürlich habe ich das Recht, dass mir Dinge egal sind. Absolut. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass mir mehr Dinge egal sind, weil dann hätte ich ein ruhigeres Leben und würde mich meistens besser fühlen, hätte weniger depressive Phasen und würde weniger an der Welt verzweifeln. Problematisch wird's, wenn mir etwas egal ist und ich das äußere und damit letzten Endes aber an die Öffentlichkeit trete. In dem Augenblick, wo ich an die Öffentlichkeit trete, werde ich automatisch politisch. Das ist der Begriff Politär, das Öffentliche. Ja. Und wenn ich dann sage, hier die und die Diskussion über Trans und J.K. Rowling geht mir komplett am Arsch vorbei. Wenn du das machst und gleichzeitig aber sagst, ich habe aber keinerlei Zweifel an Transrechten und so weiter, diesen ganzen Dingen, ja, dann ist es okay, dann beziehst du Stellung. Nicht unbedingt zu der einen Diskussion, man kann nicht zu jeder Diskussion eine Meinung haben, dafür, sonst platzt uns irgendwann der Kopf. Aber du hast eine Meinung zu dem Thema. Anders als beispielsweise Gronkh, der dann eben glaubt, dass er das Thema einfach komplett ausblenden kann und weglassen kann. Und das geht eben nicht. Das geht eben nicht. Und
was ist, wenn Gronkh zum Beispiel eher wie du...
Ich will jetzt nicht die Heftigkeit des Shitstorms verteidigen, aber dass er tatsächlich als erfahrener Medienmensch, der seit 15 Jahren erfolgreich ist, ja, tatsächlich glaubt, dass er einen apolitischen Auftritt hinlegen kann und damit in einem stark politisierten Thema davonkommt. Das ist schon sehr naiv, oder?
Ja, das ist naiv. Aber was ist, also das möchte ich jetzt, Gott sei Dank, wir nehmen jetzt nicht Gronkh als Person, bevor wir hier verklagt werden, sondern einfach den Streamer, was weiß ich.
Dasselbe habe ich XY, dasselbe
den es nicht gibt. Aber wenn du ein Streamer bist, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist und hast zu diesem Thema eine Meinung, ja, nur die entspricht nicht der gerade vorherrschenden oder sehr als richtig angesehenen Meinung, ja, sondern du denkst vielleicht, naja, J.K. Rowling hat nicht Unrecht mit ihren Äußerungen. Das würdest du ja so öffentlich nie sagen, weil du ja dann sozusagen, dann wärst du...
Ich habe das gerade gesagt. Das heißt, ich habe es nicht so gesagt, aber ich habe gesagt...
Du hast nicht 4 Millionen, also es wäre schön, wenn wir sie hätten, ja, 4 Millionen Follower, aber du bist nicht Gronkh. Nee. Du kannst dir das sozusagen erlauben, das zu sagen. Ne? Morgen, sobald es hier öffentlich gemacht wurde, ja, das eine oder andere böse PN auf Facebook bekommen wirst dafür. Ja, okay. Aber damit wirst du leben können. Du hast einen breiten Rücken und ein starkes, stabiles Rückgrat. So, warte doch mal eben, ja, ganz kurz, Wolfgang. Ja. Nur wenn das Streamer XY tut mit einer millionenfachen Reichweite und er vielleicht wirklich glaubt, dass diese ganzen Vorwürfe, die man an Rowling die man auf Rowling feuert, daneben sind oder vielleicht nur teilweise berechtigt, der würde das ja nie öffentlich sagen. Der sagt dann vielleicht eher sowas wie, ey, sorry, also ohne das Gronkh unterstellen zu wollen, ich kenne diesen Mann nicht, aber vielleicht gibt's diesen Fall ja irgendwo, ne, dass man dann eher sagt, ey, sorry Leute, ich habe mich damit nicht beschäftigt, mir ist das egal. Was ich damit sagen will, ist, wir leben in einer Gesellschaft oder könnte es sein, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die es sich so unheimlich schwer macht, mit Gegenmeinungen klarzukommen, dass man dann eher schon sozusagen aus vorauseilender Rücksichtnahme sagt, ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, mir ist das egal und damit noch einen viel größeren Shitstorm generiert, als wenn man vielleicht sagen würde, sorry, ich sehe es so und so und kommt damit klar oder nicht. Ja,
weißt du, was ich meine? Wenn Gronkh hingegangen wäre und hätte gesagt, ich bin da nicht im Thema. Das ist mir auch, ehrlich gesagt, zu kompliziert. Ich komme da nicht mit. Ich verstehe die Argumentation auf beiden Seiten nicht. Deshalb will ich von vornherein, ich mache das hier und lasse dieses Thema raus, bitte. Ja, ich bewerte nur dieses Spiel unabhängig davon. Und was ihr selbst damit macht, aufgrund eurer persönlichen Position, ist dann komplett euch selbst überlassen. Ja, in dem Augenblick erkennt er die Diskussion darum an. Ja, und erkennt auch an, dass sie wichtig ist. Und sagt aber, ich bin nicht der geeignete Mensch dafür. Und ich spiele das jetzt hier einfach. Und in dem Augenblick tut er nicht so, als wenn das Ganze apolitisch wäre. Und das ist, er sagt, ich bin unpolitisch an der Stelle. An der Stelle, ich bin kein unpolitischer Mensch, aber ich bin unpolitisch an der Stelle, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich bin davon weder persönlich betroffen noch irgendwie anders. Und ich gebe zu, das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen. Und ich bin genügend auf YouTube und was weiß ich unterwegs, um zu wissen, dass die Community damit normalerweise fein ist. Das ist nicht das Problem. Da gibt's dann wenig. Wenn ich aber hingehe und sage, ja, das ist ein kontroverses Thema, ist mir jetzt aber egal, dass es ein kontroverses Thema ist, dann ist das genau diese Schlampigkeit, die nicht gut tut. Und das sind eben diesen Grad muss ich entlang gehen können als Medienpersönlichkeit. Mir ist das Thema überhaupt nicht egal. Ganz im Gegenteil, ich stehe ganz stark auf der Seite der Menschenrechte und die gelten für alle und es ist komplett egal, welche Sexualität, wie auch immer, das ist komplett egal. Meine Meinung ist jetzt nur, nachdem ich eben dieses Essay von Rowling gelesen habe, dass der Vorwurf transphob nicht aufrechtzuerhalten ist. Ich glaube, sie macht Fehler in ihrer Argumentation. Ich glaube, sie gewichtet einige Dinge falsch. Ich glaube, ich meine, um nochmal auf das, denn jeder Mann, der in eine öffentliche Frauentoilette rein will, macht die Tür auf und geht rein. Der braucht dazu keinen Schein. Ja. Wenn das so ein Perversling ist, dann geht er da rein. Und das passiert ja auch. Das ist also die Vorstellung, dass das ein sicherer Schutzraum ist, glaube ich, ist von vornherein fehlerhaft. Und deshalb ist das Argument auch schwächer, als sie glaubt. Aber da geht es dann wieder darum, wie stark ist ein Argument, wie schwach ist ein Argument. Da geht es nicht darum, dass sie transphob ist. Das sehe ich nicht. Ich brauche für solche Vorwürfe deutlichere Belege als nur ein paar Tweets, die oft in der Hitze des Gefechts geäußert werden. Ich habe selbst schon einige Facebook-Posts gehabt, die ich dann lieber wieder gelöscht habe, weil ich gesehen habe, in welche Richtung die gehen und dachte, nee, das meinst du auch nicht wirklich. Und insofern denke ich, diese Diskussion wird noch viel Zeit brauchen. Die gesellschaftlichen Umbauarbeiten, die dazu benötigt werden, werden noch mehr Zeit benötigen. Diese Zeit müssen wir haben. Die Zeit wird länger, je schärfer debattiert wird. Die Zeit wird länger, je toxischer debattiert wird, je mehr die Gegenseite ausgeschlossen wird aus der Diskussion und dann nicht mehr gehört wird. Weil wenn jemand transphob ist, muss ich ihm nicht mehr zuhören. Ja, ich wette, dass 99,5% von den Leuten, die sie auf Twitter als transphob bezeichnet haben, haben dieses Essay nicht gelesen. Jede Wette. Und damit unterschätze ich den Anteil wahrscheinlich noch, die das nicht gelesen haben. Und das tut mir leid. Und wie bei vielen Diskussionen ist es einfach so, wir haben diese Probleme. Wir haben diese Probleme, weil wir sie über Jahrhunderte über Generationen nicht adressiert haben, weil wir sie als Krankheit bezeichnet haben, weil wir Dinge nach außen geschoben haben, aus der Gesellschaft ausgeschlossen haben, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprachen. Ich meine, das geht ja bis hin zu, dass Trisomie-Patienten ermordet wurden im Dritten Reich, Autisten ermordet wurden. Erst heute begreift man, dass Autisten sehr häufig im völlig normalen Spektrum sind. Der von mir erwähnte Comedian Jim Jeffries, der sehr lustig ist, ist Autist. Das sind keine Behinderungen, das sind andere Lebensformen an der Stelle, andere menschliche Lebensformen. Und das müssen wir lernen. Und das ist eine neue Denkweise, die die jüngere Generation besser kann als die alte oder als die älteren, da viel selbstverständlicher ist. Und deshalb werden die früher oder später auch gewinnen. Und die werden ihren Gesellschaftsvertrag schließen, der funktioniert. Und dann kommt die nächste Generation, die denen dann auch wieder vorwirft, Boomer zu sein. Das ist nun mal der Gang der Dinge und ein bisschen zurücklehnen und Weisheit. Und ich habe keine Probleme zu äußern, was ich denke. Ich glaube, dass viele Menschen oft mit ihren Meinungsäußerungen daran scheitern, nicht, dass sie boshaft sind, sondern dass sie boshaft klingen, weil sie nicht in der Lage sind, auszudrücken, was sie wirklich meinen.
Ja, und dass natürlich auch Sachen reininterpretiert werden, die diese Leute überhaupt nicht mit ihrer Aussage intendiert haben. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich glaube, dass das Labeln von Menschen einfach völlig ins Absurde getrieben wird heutzutage.
Ich würde sagen, 95% aller Menschen sind wohlwollend. Und das toxische Lesen, das so verbreitet ist, ist genauso schädlich wie das toxische Schreiben.
Das ist das perfekte Schlusswort, meine Damen und Herren. Nach anderthalb Stunden lebhafter Diskussion. Wir kommen zu keinem wirklichen Ergebnis, außer dass wir alle ein bisschen mehr Verständnis für die Position des Gegenübers vielleicht aufbringen sollten und Diskussion mit Werf und Engagement und Leidenschaft führen müssen, auch um das wichtige Thema der Menschenrechte weiterhin irgendwie zu adressieren, auch bei den Leuten, wo vermeintlich jede Chance vertan ist. Aber nichtsdestotrotz Menschen, die es gut meinen, und damit meine ich jetzt nicht Joanne K. Rowling, sondern ganz, ganz viele andere Menschen, die vielleicht überhaupt gar nichts Schlechtes im Sinn haben, die aber direkt als Rassisten oder als keine Ahnung, transphob oder homophob zu bezeichnen, führt meines Erachtens nach kilometerweit am Ziel vorbei. Und damit schließe ich diese Diskussion. Die hat viel, viel Spaß gemacht, Wolfgang. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir auch.
Das nächste Mal darfst du dir wieder ein Thema aussuchen. Und im Übrigen, liebe Freundinnen und Freunde, weil ich es verpennt habe, die erste Folge hier sozusagen, die wir nach der Reunion dieses großartigen, weltbekannten Duos hier sozusagen zu veröffentlichen, nämlich die Folge um Lützerath, weil ich da auch ein paar Tonprobleme am Anfang hatte, gibt's die, weil das Thema einfach nicht mehr aktuell ist, als Bonus sozusagen gleich mit on top nach der Veröffentlichung dieser Folge. Also für alle, die auf Wolfgangs Meinung zum Thema Lützerath gespannt sind, die dürfen sich jetzt gleich auch nochmal auf einen einstündigen, ja, fast schon Monolog Wolfgangs zu den Vorgängen in Lützerath.
Ich bekenne mich schuldig.
Da hatte ich nicht so viel zu sagen, außer dass ich auch da das Vorgehen beider Seiten eher, also der Polizei und der Aktivistinnen und Aktivisten eher befremdlich fand. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank, dass ihr uns auch nach der langen Durststrecke, in der ihr kein Leiderstall hören konntet, weiterhin unterstützt. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Vielen Dank, dass ihr es schafft, auch Meinungen zu tolerieren, die vielleicht nicht eurer eigenen entsprechen. Und wir freuen uns auf die nächste Episode, die dann wahrscheinlich ein etwas weniger kontroverses Thema zum Thema haben wird, das Wolfgang sich aussuchen darf. Oder aber er macht einfach ein noch viel, viel kontroverseres Thema zur Debatte.
Gibt es aktuell ein kontroverseres?
Du findest bestimmt eins. In diesem Sinne, zwei alte weiße Männer sagen, das war's für heute und kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns in einer wieder. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.